ja, größerer Abschnitt von Kapitel 2, Vers 24 bis 33 am Stück durchlesen. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Bande des Todes löste, wie es denn unmöglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. Denn David spricht von ihm: Ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockt, auch mein Fleisch wird ruhen auf Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sähe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freuden vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eide verheißen hatte, aus der Frucht seiner Lenden einen auf seinen Thron zu setzen, hat er in dieser Voraussicht von der Auferstehung Christi geredet, dass seine Seele nicht im Totenreich gelassen werde, noch sein Fleisch die Verwesung sähe. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er das ausgegossen, was er jetzt sät und höret. In diesem Text sind sehr viele zentrale Aussagen über das Evangelium enthalten. Ganz wichtig nochmals zu Tod, Totenreich, im Alten Testament der Scheol, im Neuen Testament der Hades und zu der Auferstehung Jesu Christi und zu der Auferstehung der Heiligen, möchte ich verweisen auf Teil 3. Wir möchten es weiterhin so halten, dass wir nicht jedes Mal alles studieren, das geht gar nicht von der Zeit her, sondern immer was bereits studiert wurde, lassen wir einfach liegen und verweisen auf den Teil. Das wäre Apostelgeschichte Teil 3. Dann zu der Verheißung und Ausgießung des Heiligen Geistes, die Teile 6, 9, 10, 15 und 17. Mir ist es sehr wichtig bei jeder Form von Bibelstudium, dass wir grundsätzlich nicht über bestimmte Begriffe einfach drüber gehen. Ich habe bei mir selber festgestellt, wie man im Laufe der Zeit sich ein eigenes Bild von Begriffen schafft. Das heißt, man hat eine ganz genaue Vorstellung. Ich habe bei mir sehr oft feststellen müssen im Nachhinein, wenn es dann lehrmäßig hart auf hart ging, dass ich oft meine Begriffe revidieren musste. Aus diesem Grund auch möchte ich heute hier einen Begriff nicht einfach übergehen, weil er ein ganz zentraler Begriff der Bibel darstellt. Und zwar in diesem Vers 26, da heißt es, dass das Fleisch auf Hoffnung ruhen wird. Das heißt, dass Hoffnung da ist, dass die Auferstehung der Toten geschieht. Ich möchte drum auch heute in diesem großen Block einfach den Begriff Hoffnung herausgreifen, dass wir ein klares Bild von der Bibel her bekommen, was Hoffnung heißt. Ich möchte darauf verweisen, dass in 1. Korinther 13 die Bibel die Hoffnung zusammen mit dem Glauben und der Liebe als eine dieser drei Grundsäulen darstellt. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal der Nachfolge Jesu. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man begreift, was Hoffnung heißt. Aus dem Grund möchte ich eigentlich hier Stopp und Hoffnung heute zum Thema machen. Im Griechischen ist die Bedeutung eigentlich wie im Deutschen. Der erste Begriff heißt wirklich Hoffnung, der zweite Aussicht, der dritte Erwartung. Dann erhoffte Güter, was man erhofft. Aber jetzt kommt eine Komponente, die sich vom Deutschen etwas unterscheidet. Und zwar ist hier ein Aspekt drin, nämlich Angabe der Person oder der Sache, auf die man hofft. Das heißt, hier die Hoffnung ist eigentlich vom Ausdruck her an eine Person gebunden. Das ist immer ganz wichtig. Hier ist eine Komponente, wo man auf eine Person hofft, nicht nur auf eine Sache. Die Definition im Neuen Testament ist eigentlich ganz einfach. In Römer 8, Vers 24 ist es nochmals beschrieben. Unsere auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, das hofft er doch nicht mehr. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir es ab in Geduld. Das ist die inspirierte Erklärung von Hoffnung. Das heißt, Hoffnung heißt etwas, ich warte auf etwas, das ich nicht sehe. Dass ich glaubensmäßig von der Bibel her sehe, dass Gott sagt, so ist es, und dann warte ich in Geduld, in Ruhe ab, dass es geschieht. Das ist Hoffnung. Und es ist jetzt wichtig, einfach zu unterscheiden, Hoffnung hin, Hoffnung her. Einmal die Hoffnung der Ungläubigen, einmal die Hoffnung der Gläubigen. Ich habe festgestellt, in dieser Auseinandersetzung auch mit der Verführung, dass es nicht nur wichtig ist als Gläubiger, dass man weiß, was falsch ist. Das ist auf eine Art wichtig, dass man weiß, was falsch ist. Ist aber bei weitem nicht das Wichtigste. Sondern genauso wichtig, wenn nicht gar noch wichtiger ist es, dass ich weiß, was richtig ist. Ich arbeite auf der Bank. Es ist für unseren Kassierer viel wichtiger, dass er weiß, wie ein echter Geldschein aussieht, wie ein gefälschter. Weil, wenn er das nicht unterscheiden kann, dann wird es schwierig. Ein guter Kassierer nimmt zwei Finger und befühlt das Gerät und müsste eigentlich schon sagen können, was echt und unecht ist. Das heißt, um das Unechte zu demaskieren, muss ich das Echte genau kennen. Das ist auch der Sinn vom heutigen Abend. Und ich denke, da ist wichtig, dass man das Evangelium in der Tiefe versteht, auch von der Hoffnung her. In Sprüche 10, Vers 28 im Alten Testament, in diesem großen Buch der Grundsätze, da sagt uns die Bibel, das Warten des Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Und das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel lehrt es ganz nüchtern, dass die Hoffnung dieser Welt, das heißt die Hoffnung der Gottlosen und die Hoffnung auch der Ungläubigen, absolut zu Schanden werden wird. Das heißt, diese Hoffnung ist letztendlich ein Betrug. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In der heutigen Verführung versucht man, die Gemeinde auf die Schiene dieser Welt zu setzen. Dass die Gemeinde wird wie diese Welt. Dass sie die gleichen Ziele hat. Erfolg, Reichtum, Ansehen, Etablierung in dieser Welt. Das sind die Hoffnungen dieser Welt. Also wenn ich von etwas verstehe, dann verstehe ich von dem etwas, was ein Mensch hofft. Ich bin auf der Bank, da siehst du, was Hoffnung heißt. Und ich weiß nicht, ob Leute aggressiver Lotto spielen wie die Banker. Ich weiß es nicht. Oder ob sie aggressiver spekuliert wie ein Banker. Ich glaube, dass das die aggressivste Personengruppe ist. Nicht alle, aber hier ist irgendwo so die Hoffnung, das Geld ist halt auch im Mittelpunkt. Und man muss ganz nüchtern sehen, die Bibel sagt, die Hoffnung dieser Welt, die geht zugrunde. Das muss aber Gläubige klar sein. Was hier in dieser Welt abspielt, ist Machtbereich des Teufels und es geht unter. Nur so kann man Hoffnung verstehen. Auf das, was die Welt hofft, wenn hier ein Gläubiger drauf hofft, geht er mit unter. Wisst ihr, oft, ich habe es oft erlebt. So, wenn du Leute siehst, die haben einen Traum und dann wird der Traum erfüllt. Und dann siehst du, wie sie zusammen mit ihrem Traum untergehen. Ich kenne zwei Frauen, die waren beide einen Millimeter an der Bekehrung. Es war teilweise schwierige personelle Situationen bei denen zwei zu Hause. Große Enttäuschungen. Und sie haben sich geöffnet für das Evangelium, waren kurz vor der Bekehrung. Und jedes Mal hat ihnen der Teufel, jeder von denen zwei, einen Mann geschickt. Und ich glaube, ich kenne kaum eine unglückliche Person wie eine von denen zwei Frauen. Die andere ist auch glücklich. Man sieht ja einfach, wie sie hat eine Hoffnung gehabt. Jetzt vielleicht, wenn der Mann nicht gekommen wäre, dann hätte sie die richtige Hoffnung gewählt. Und wäre heute, ich sag's mal, aus dem Schlamassel raus. Aber sie hat aufs Falsche gesetzt. Sie hat auf die irdische Hoffnung, auf das gesetzt, was alle Welt will. Und ist eigentlich untergegangen. Das ist wichtig von der Bibel her. Die Bibel sagt, die Hoffnung dieser Welt, wo die Welt ihre Hoffnung drauf setzt, geht unter. Ist letztendlich Betrug, und zwar Betrug des Teufels. Weil der Teufel ist, laut Matthäus 4, der diese Welt beherrscht, unter der Zulassung Gottes. In Matthäus 24, in Apostelgeschichte 24, Vers 26, ist eine ganz seltsame Begebenheit, die man vom Altertum her eigentlich erklären kann, die aber auch sicher in der heutigen Zeit sich abspielen könnte. Hier ist Paulus auf der Anklagebank. Und er redet hier vom Weg des Evangeliums, von dieser großen Hoffnung der Menschheit. Und in Vers 25, als er dann, ich sag's mal, dieser hochstehende Persönlichkeit die Wahrheit sagt, da passiert etwas. Er sagt ihr die Wahrheit und sagt, als er aber von Gerechtigkeit, von Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde dem Felix bange. Er antwortete, für diesmal gehe hin, wenn ich gelegene Zeit bekomme, will ich dich wieder rufen lassen. Zugleich aber auch hoffte er, dass ihm Paulus Geld geben würde, damit er ihn freiließe. Und hier haben wir einen dieser Punkte. Hier ist ein Mann, als die wahre Hoffnung hört, das Evangelium, bekommt er Angst, er will es nicht. Hat aber einen Hintergedanken, er will Geld von Paulus. Und das ist typisch, dieser eine Betrug, der Betrug des Reichtums. Also ich kenne sehr viele arme Leute vom Beruf her. Ich kenne sehr viele reiche Leute vom Beruf her. Ich kenne von links aus das Extrem bis zu rechts aus das Extrem. Aber das Interessante ist, ich habe in beiden Gruppen keine glücklichen Leute gefunden. Es sind alle kaputt. Es sind alle unzufrieden. Ich habe niemanden gefunden, der zufrieden ist, der wirklich ausgeglichen zufrieden ist und sagt, jawohl, mir fällt nichts mehr. Gibt's nicht scheinbar. Und man sieht es hier, der Reichtum dieser Welt ist letztendlich Fassade. Ich möchte nur mal betonen, es gab im Osten Deutschlands blühende Gemeinden. Als dann die Gerichtswalze kam, auch über ein entartetes Deutschland, dann ist ja Folgendes passiert. Es ist alles kaputt gegangen. Keiner von uns weiß, ob die Walze nicht über uns geht. Wir sitzen alle sehr ruhig. Aber niemand weiß, ob nicht dieser Gerichtszeitpunkt Gottes auch uns treffen wird. Hier im Westen, in unserem Wohlstand. Und man sieht hier, dieser Mann hat die Hoffnung auf das Geld gesetzt und er ging unter. Es ist interessant, die Apostelgeschichte in den letzten Kapiteln zu studieren. Man sieht hier die untergegangenen Leute. Und dann kommt was ganz Schlimmes, Apostelgeschichte 16, 16 bis 19. Es begab sich aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch ihr Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Und solches tat sie viele Tage. Paulus aber, den das bemühte, wandte sich um, sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Er fuhr aus zur selben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt vor die Obersten. Da sieht man, wie ein Mensch sein kann. So ist der Mensch. Die haben eiskalt mit einer besessenen Frau ihr Geschäft getrieben. Man sieht hier, wie teuflisch das dann geht. Teuflisch, dämonisch, gierig, skrupellos. Das ist der Geist dieser Welt, so ist Satan. So macht er seine Leute. Und in dem Moment, wie Paulus die Frau praktisch in der Vollmacht der Apostel befreit und dieser unreine Geist geht, das war ein Pythonsgeist von der Pythia, von dieser Priesterin des Orakels von Delphi. Da steht wörtlich Pythonsgeist. In dem Moment, anstatt dass sie sich freut, dass diese Frau frei ist, kommt das jammernde Elend, weil jetzt können sie nicht mehr wahrsagen. Jetzt ist praktisch ihre Geldquelle versiegt. So ist der Mensch. Und wenn wir nicht wissen als Gläubige, dass die Menschheit und die Leute um uns herum genau so geartet sind, dass sie diese Hoffnung haben, dann gehen wir in die Irre. Es ist wichtig zu wissen, wie denkt die Menschheit um uns herum. Sie hat bloß einen Gedanken. Geld, Ehre, Macht. Das Denken des natürlichen Menschen. Dann Jeremia 8, Vers 15. Wir warten auf Frieden, aber es wird nicht besser. Auf eine Zeit der Heilung, aber siehe da, Schrecken. Und hier sind wir mitten in der Prophetie drin. 1. Thessaloniker 5, Vers 3. Es gab vor Jahren, das ist noch gar nicht lang her, jetzt heißt OSZE, gab es eine Konferenz KSZE. Konferenz für Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa. Und unter anderem war hier die große Hoffnung auf Frieden. Es war für mich symptomatisch, wie die Bibel wirklich perfekte Prophetie abgibt. In 1. Thessaloniker 5, Vers 3, als beschrieben wird, wie die antichristliche Zeit, der Tag des Herrn, eingeleitet wird, diese Gerichtsperiode, heißt es, von den Zeiten und Stunden aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Das ist ein typisches Endzeitzeichen, dass eine weltweite Bewegung aufkommt. A, die Friedensbewegung. B, diese Sicherheitsbewegung. Das ist typisch. Das ist letztendlich erfüllte Prophetie. Die Bibel sagt, wenn diese Dinge da sind, dann kommt der Fallstrick, dann kommt das Gericht Gottes, dann kommt das Verderben plötzlich über sie. Und das ist einfach wichtig. Die Hoffnungen dieser Welt, die geht kaputt, alle. Wenn ich jetzt als Gläubiger beginne, meine Hoffnung auf diese Dinge zu setzen, dann wird es gefährlich. Das ist wichtig, dass man einfach begreift, was meint denn das Evangelium auch von der Hoffnung her? Was ist jetzt das, was Gott will, auf was ich hoffen soll? Zum Beispiel Hiob 7. Hier ist was ganz, ganz Unkontrollierbares für den Menschen. Hiob 7, 1 bis 6. Hat der Mensch nicht Kriegsdienst auf Erden, sind seine Tage nicht wie die eines Söldners? Ein Söldner sehnt sich nach dem Schatten und ein Söldner verlangt nach dem Lohn. Mir aber wurden Monate voll Enttäuschung beschert und Nächte voller Qual zugezählt. Wenn ich mich niederlege, so spreche ich, wann werde ich aufstehen? Aber der Abend dehnt sich lang, vom Umherwälzen werde ich gar satt bis zur Morgendämmerung. Mein Leib ist bekleidet mit Würmern und eine Kruste von Erde. Meine Haut zieht sich zusammen und eitert. Meine Tage gleiten dahin als ein Weberschifflein. Sie schwinden hoffnungslos dahin. Bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist, dass mein Auge nichts Gutes mehr sehen wird. Hier kommt das nächste Problem. Krankheit. Keiner hat die Garantie, dass er nicht krank wird. Diese Geißel der Menschheit. Wisst ihr, der Mensch hofft immer. Jetzt haben wir das Mittel gegen, scheinbar Linderungsmittel gegen Krebs oder zumindest teilweise Hilfen gefunden, dann kommt die nächste Seuche, sagen wir, das nächste Gericht Gottes, möchte ich es nennen, dann kommt AIDS. Und hier steht was, Gott treibt hier auch den Menschen in die Enge, indem er ihm zeigt, es gibt keinen Bereich, wo er ihm entfliehen kann. Der Reichtum dieser Welt, der geht zugrunde. Die Gesundheit dieser Welt, die geht zugrunde. Wenn ich auf mein Wissen vertraue, das verdoppelt sich so schnell, da kommt keiner mehr mit. Irgendwann sitze ich zu Hause und bin erledigt, weil ich letztendlich nicht mehr mitkomme. Wenn ich auf meine Gesundheit hoffe, irgendwann kann es passieren, das ist die Gnade Gottes, dass er mir diesen Hoffnungsträger zerschlägt, genauso oft mit Geld, mit Reichtum, mit Wohlstand. Es ist interessant, Menschen zu sehen, die arm waren, plötzlich reich werden. Mit einem Schlag haben die ein neues Problem. Solange sie arm sind, sagen sie, wir haben bloß ein Problem, Reichtum. Aber sobald Reichtum da ist, haben sie ein zweites Problem. Jetzt kriegen sie plötzlich Angst. Jetzt können sie ja krank werden, weil jetzt ist ja das Problem gelöst. Jetzt kommt ein ganz anderes Problem. Jetzt könnten sie bestehlen. Jetzt plötzlich werden sie ängstlich. Jetzt könnten sie ja sterben. Da habe ich wieder nichts davon. Und so zergleitet ihnen das Leben durch die Finger. Es ist dramatisch, wenn ein Gläubiger auf diese Dinge seine Hoffnung setzt. Darum ist wichtig zu sehen, was die Bibel sagt. Apostelgeschichte 27, Vers 20. Da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet würden. Und hier sieht man einfach was ganz Einfaches. Dieses Leben ist eine Ansammlung von Problemen, von Schwierigkeiten, von, ich sag's mal, Dramas. Dass man einfach sagen muss, wie kann man in dieser Welt leben und allen diesen Risiken ausgesetzt sein? Wisst ihr, ich gehe zum Beispiel auf den Flughafen, hole Bekannte ab, wer garantiert mir, dass in dem Moment nicht ein Terroristenangriff kommt und ich mit hier sterben werde auf diesem Flughafen? Wer garantiert mir denn das? Ich gehe mit dem Auto in Urlaub oder fahre irgendwo hin zur Arbeitsstelle und es kommt ein Betrunkener in der Faschingszeit, wie es beim Johannes Busch passiert ist, und führt mich zum Krüppel oder führt mich so, dass ich tot bin. Wer garantiert mir, dass das nicht passiert? Das sind alle diese Dinge, die ich sage es einmal vorsichtig, das Leben ist lebensgefährlich. Wir sitzen wie auf einem Pulverfass und alle Leute tun, als wären die Dinge, wo man hier drauf sitzt, wären die alle die Hoffnung, die ich brauche. Und jetzt kommt aber das Schlimme. Auf dieser Lüge basiert auch jede Verführung. Das ist das Interessante. Ist euch schon aufgefallen, dass alle Verführungen in der Regel sehr diesseits betont sind? Sehr. Es gibt auch Verführungen, die jenseits betont sind. Aber die Masse auch der christlichen Verführungen sind diesseits betont. Wenn man den alten Gläubigen, ich sage es mal, den Gläubigen, die noch normal waren, wenn man denen immer vorgeworfen hat, ihr vertröstet die Leute mit der Ewigkeit, muss ich sagen, ja, ist richtig. Genau das ist das Evangelium, genau das ist richtig. Das ist halt der große Unterschied. Wir haben hier einen Bezug, wo man es diesseits in den Mittelpunkt rückt. Die Dinge dieser Welt. Und wenn ein Gläubiger mal beginnt, hier sich zu öffnen, dann geht er auf ein Terrain, das letztendlich Satan gehört. Ich denke, hier ist wichtig, da man als Gläubiger sei, Denker biblisch ausrichtet. Epheser 2, Vers 12. Hier sagt Bibel was ganz nüchtern, es ist eine Zusammenfassung. Sie sagt, dass ihr zu jener Zeit, und sei es vor der Bekehrung, außerhalb des Christus waret, entfremdet von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung und keine Hoffnung hattet und ohne Gott waret in dieser Welt. Hier ist jetzt eine ganz, ich sag's mal, knallharte Aussage der Bibel. Ein Mensch, der nicht klar bekehrt ist, hat von der Bibel her keinerlei Hoffnung. Die Masse der Hoffnungslosen, die ins Elend gehen werden, sind die unbekehrten Leute. Es muss uns klar sein. Ich finde es immer dramatisch, wenn Gläubige in ihrer Verblendung beginnen, die Ungläubigen zu beneiden. Da wird es dramatisch. Die Bibel lehrt ganz klar, ein unbekehrter Mensch, egal wie er heißt, egal wer er ist, hat von der Bibel her keinerlei Hoffnung, aber gar keine. Ist ein hoffnungsloses Geschöpf, wenn er nicht zum Glauben kommt. Keinerlei Hoffnung. Greift Paulus auch auf in 1. Thessalonicher 4, Vers 13, wo er eben das Gegenteil zeigt, wo er dann die Gläubigen anführt. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, nicht in Unwissenheit lassen, in Betreffs der Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Geschwister, ich verstehe das, wenn jemand Ungläubiges am Grab steht und sich die Augen ausweint. Zu Recht. Zu Recht, die Tränen fließen zu Recht. Da ist keine Hoffnung. Da verliert man Menschen, wenn man nüchtern sachlich das biblisch betrachtet, ist hier nicht das Ende des Elends, sondern der Anfang. Weil die Person in die Hölle fährt, wenn er nicht bekehrt war. Wenn man dieses Drama sieht, geistlich, dann muss man sagen, es gibt für Ungläubige keine Hoffnung auf dieser Welt. Sprüche 11, Vers 7. Wenn der gottlose Mensch stirbt, so ist seine Hoffnung verloren. Die Erwartung der Gewalttätigen wird zunichte. Das heißt, mit dem Tod ist dann diese Hoffnung ausgelöscht. Er ist am Ende. Die Bibel sagt ganz klar, es ist dem Menschen gesetzt zu sterben und danach das Gericht. Wisst ihr, und wenn ein Gläubiger das begreift, dann wird er auf diese diesseitigen Verführungen, die man ihm vorlegt, nicht mehr hereinfallen. Ich habe einen der großen Pfingstprediger Rede gehört, wie er geredet hat über die grünen Dinger. Er hat US-Dollar gemeint, die sind tatsächlich grün. Das heißt Greenbacks in Amerika, sagt man dazu. Das sind grüne Dinger. Er hat einen Lehrer verbreitet, ungeheuer. Da ging es selber um Geld. Und ich sag's mal, die größten Millionäre, die hier auch durchs Evangelium der Geldschäffler, siehe Jim Baker, wo sind sie gelandet? Im Gefängnis. 45 Jahre Haft. Gut, nach 5 Jahren haben sie ihn rausgelassen. Es war großzügig. Ich hoffe, er ist zur Vernunft gekommen. Aber man sieht hier etwas. Wie verblendet Gläubige sein können und diese Dinge der Welt, die dem Teufel gehören, einfach zu ihrem Ziel machen. Wisst ihr, ich sage es nicht von oben herab. Ich hatte eine Phase in der Ausbildung auf der Bank. Da war ich auf der Karriereleiter. Und ich habe dann am Schluss von so einer Ausbildung, war ich fast im Ausbildungsrausch. Und der Herr musste mich ziemlich hart stoppen, dass ich wieder auf den Boden der Tatsache kam. Und dass wieder klar war, zu was ich auf dieser Welt bin. Ich muss einmal betonen, dass man vielleicht auch sieht, ich bin eigentlich immer Beruf und Arbeit hier in der Wirtschaft eigentlich nur aus einem Grund. Ich habe keinen anderen Grund. Ich habe bloß einen Grund. Ich muss meine Familie versorgen. Aber der Job ist nicht meine Erfüllung, ist nicht meine Hoffnung, nicht mein Ziel, nicht einmal mein Hobby. Manchmal wirkt es mich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr versteht? Wisst ihr, man muss hier nüchtern sehen, zu was bin ich auf dieser Welt? Die Bibel sagt, ein Gläubiger ist ein Sklave Jesu Christi. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ich bin hier, weil ich ein Werkzeug des Herrn Jesus bin, jeder Bekehrte. Weil ich ein Teil seines Leibes bin, durch den er wirken will. Ich bin nicht hier auf dieser Welt, dass es mir gut geht. Wenn der Herr beschließt, als Haupt Zum Beispiel, dass eines seiner Glieder in den Tod geht, dann gehe ich in den Tod. Das ist keine Frage. Ich bin ein Sklave. Das ist der Unterschied. Wenn man das dann sieht, diese Illusion, dann darf man nur einen Mann ansehen, der hier auch die falsche Weiche gestellt hat. Matthäus 27, Vers 3 bis 10, Judas. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn. Er brachte die 30 Silberlinge den Hohepriestern und den Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, ich habe unschuldiges Blut verraten. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Sieh du zu. Da warf er das Silberling in den Tempel, machte sich davon, ging hin und erhängte sich. So ist der unbekehrte Mensch. Man sieht hier die Hoffnung. Dieser Mann hat die Hoffnung, dass der Herr Jesus der große Führer Israels ist. Schluss liefert er aus. Was ist das Ende? Er geht selber zugrunde. Das ist eine Lehre der Bibel, die man sieht, wenn man bei Saul kann man beginnen. Man kann bei Kain beginnen. Man kann bei Adam beginnen. Wenn ein Mensch auf die falsche Hoffnung setzt, endet er im Elend. Das ist eindeutig. Von daher ist es einfach wichtig, dass man sieht, was die Bibel über die Hoffnung dieser Welt sagt. Die gibt es nicht. Das ist letztendlich keine Hoffnung, sondern ein Pulverfass, wo die Lunte kurz davor ist, dass sie explodiert. Wir sind kurz vor der Explosion. Wisst ihr, es wird auf dieser Erde eine Zeit geschehen. Ich weiß nicht, ob das alle klar ist. Es wird eine Zeit geschehen, wo diese Erde so schlimm ist wie Hölle. Nicht ganz so schlimm, weil die Hölle, die ist dann endgültig. Aber hier auf dieser Erde wird es zugehen wie auf der Hölle. Und zwar wird Folgendes geschehen. Laut Offenbarung 12 wird der Teufel die Himmel verlassen. Er ist hier auf der Erde. Der Teufel in der Gestalt des Antichristen ist mitten unter den Menschen. Und von oben krachen die Zornschale Gerichte Gottes auf diese Erde. Auf der Erde treibt der Teufel sein Unwesen und Gott schlägt seine Zorngerichte auf diese Erde drauf. Also ich sage es euch ehrlich, ich möchte überall sein, bloß nicht dann auf dieser Erde, wenn das passiert. Da gibt es keine Hoffnung mehr. Das ist die Vorhölle im tiefsten Sinne des Wortes. Dann, wenn Gott die Menschen machen lässt, was sie wollen, oder der Teufel dann sie endgültig aufeinander losjagt, dann hast du hier die Hölle auf Erden. Das ist einfach wichtig. Es gibt hier auf dieser Erde keine Hoffnung. Wisst ihr, wenn wir alle so schön beieinander sind, irgendwo geht es uns alles, meine mehr, andere weniger, es geht uns doch nur einigermaßen gut, oder? Ich habe nichts dagegen, dass es uns gut geht. Ich habe bloß was dagegen, wenn wir beginnen, als Gläubige unsere Hoffnung auf diesen Zustand zu setzen. Dann wird es gefährlich. Mich nochmals betone, von der Hoffnung her ist das, was in dieser Welt läuft, eine Lüge des Teufels. Und wer die Hoffnung ergreift, der ist verloren für Zeit und Ewigkeit. Ganz gefährliches Metier. Es ist auch wichtig, wenn man missioniert, dass man den Leuten sagt, alles, was du erstrebst, geht zu Ende. Er kennt die Geschichte von dem alten Mann, zu dem sein Enkel kam. Der Mann war bekehrt, ein alter Gläubiger, sein Enkel, aufstrebender junger Mann. Er sagte zu ihm, Enkel, was machst du? Sagt er, ich gehe jetzt von der Schule, ich habe mit 1, bestanden, ich gehe jetzt ins Studium. Sagt er, und dann? Sagt er, ja gut, dann mache ich meinen Beruf fertig, guck, dass ich gescheite Poste bekomme. Sagt er, und dann? Sagt er, dann heirate ich. Ja, und dann? Ja, dann werde ich eine Familie haben. Kinder, werde ich mir meine Familie kümmern. Sagt er, und dann? Ja, sagt er, wenn es gut läuft, dann werde ich es gesundheitlich überstehen. Ich gehe dann in den Ruhestand. Dann werde ich den Ruhestand genießen, sagt er. Und dann? Ja, sagt er, irgendwann, dann sterbe ich halt, sagt er. Und dann? Und dann war der Enkel plötzlich ruhig. Dann wurde ihm klar, es ist ein Spiel. Wisst ihr, ich kann es nicht glauben. Mein Chef wurde am Donnerstag 40. Das ist nur ein Vergleich halt, ich bin 3 Jahre älter. Aber wenn du das einmal so überlegst, ich hatte einen Kunde, der hat uns einen großen Dienst getan. Er ist nicht gläubig, aber einen großen Dienst getan. Er hat manchmal zum Spaß die Kollegen gefragt, wie alt sind sie denn? Er hat einen Meterstab rausgezogen, zum Beispiel bei 40, sagt der Lebenserwartung, Mann 70, die Hälfte vorbei. Ist ja interessant, wenn man das mal sieht, so ein Meterstab ist richtig, 40 ist ja die Hälfte vorbei. Jetzt kann ich sagen zu meinem Chef, du, wir zwei, eigentlich, nach der Statistik, ist Großteil schon, wir sind schon über dem Zenit vorbei. Es geht schon abwärts. Also wenn ihr manchmal Leute seht, wir haben bei uns in der Gemeinde was erlebt, ungeheuer, ein Mann mit 92 bekehrt sich. Mit 92. Da bleibt die Luft weg. Aber manche haben keine 92 Jahre Zeit, sich zu bekehren. Aber wenn man das sieht, das Leben ist ein Hauch, ich habe das nie begriffen. Ich fühle mich immer noch mit, wie ungefähr mit 15, so fühle ich mich meistens, so wie ich müde wäre. Ich kann es manchmal nur lokalisieren, wenn ich in den Spiegel sehe und sehe die graue Haare und merke, dass ich ein paar Stunden mehr Schlaf brauche und dass ich dann manchmal doch wackelig bin, dann merke ich erst, du bist alt. Ein unserer Brüder, der Arzt ist, sagte vor einer Zeit zu mir, du hast nicht vergessen, wie alt du bist. Er hat gesagt, ja, du bist lustig, aber er hat gesagt, im Prinzip hast du recht. Man will das nicht wahrhaben, dass das Leben vorbeigeht wie ein Hauch. Es geht so schnell vorbei. Ich mag es in den Nachrichten. Manchmal kommt ja in die Nachricht, im Radio kommt, ja, der Anschlag war vor einem Jahr, zum Jahrestag des Anschlags, Bombenanschlag hier oder dort. Sag ich, Mensch, das war doch erst letzte Woche, so kommt es dir vor. Die Zeit geht dahin wie im Galopp und bevor du dich versiehst, bist du alt. Und irgendwann ist es zu spät. Wenn man dann auf die Hoffnung dieser Welt sitzt, dann passiert auch das, wenn ihr das einmal live mit ansehen müsst, vor allem bei Männern, wenn dann die Midlife-Crisis kommt, wenn sie dann merken, ich habe es nicht geschafft. Wenn dann der Frust kommt. Und dann brechen sie aus allen Bahnen und dann machen sie ihren Blödsinn und dann ruinieren sie alles. Furchtbar. Ich habe schon, also nicht nur einmal gesehen, wie dann dieser Ausbruch kommt. Wisst ihr, das ist eben die Welt. Ich sag's mal, hart ein Gläubiger, der sich benimmt wie diese Welt und auf diese Dinge setzt, der wird die gleichen Symptome entwickeln. Das ist einfach so. Ganz anders ein Gläubiger, der das begreift. Der weiß, in dieser Welt habe ich nichts zu erben. Nur ein Beispiel, die Herrnhuter Missionare. Stell euch das vor. Die haben zur Zeit Zinzendorf sind die hingegangen. Blühende junge Männer kamen zu Zinzendorf und sie wurden als Sklaven verkauft. Wisst ihr warum? Sie haben gesagt, diese Sklave, die hier jämmerlich zugrunde geht, die brauchen das Evangelium. Verkauf uns als Sklave dorthin. Die haben sich verkaufen lassen als Sklave, um den Elenden das Evangelium zu predigen. War von vornherein klar, dass die untergehen werden. Das ist Sklave Jesu Christi. Die haben die Hoffnung nicht auf die Welt gesetzt, sondern auf den Herrn Jesus. Die haben sich zur Verfügung gestellt, koste es, was es wolle. Wisst ihr, ich habe denken müssen bei unserem Lied. Der letzte Vers heißt, und mach du mit mir, was du willst. Geschwister, sind wir mal ehrlich. Wie leicht geht es von den Lippen zu sagen, Herr Jesus, mach mit mir, was du willst. Aber wenn es dann hart auf hart geht, was kommt dann? Das Gebet, zu beten, aus letzter Konsequenz, aus letzter Willensentscheidung im Herzen, das sind die wahren Nachfolger Jesu. Mach mit mir, was du willst. Und um das geht es letztendlich in dieser Welt. Aber wenn man Hoffnung verstehen will, geistlich, dann muss man auch sehen, was die Bibel sagt, wo die wahre Hoffnung ist. Hier ist ein großer Unterschied, zwei große Blöcke. Die Blöcke dieser Welt und die Blöcke letztendlich, die vom Evangelium geprägt sind. Dort ist die wahre Hoffnung. Psalm 146, Vers 5. Wohl dem, des Hilfe der Gott Jakobs ist, des Hoffnung steht auf den Herrn, seinen Gott. Also die Bibel sagt ganz klar, zu Deutsch, wehe dem, der auf die Welt seine Hoffnung setzt, auf die irdischen Dinge, auf die Dinge dieser Welt. Wisst ihr, ich sage nicht, dass wir nicht vernünftig leben sollen in dieser Welt. Bloß die Frage ist, wo setze ich meine Hoffnung drauf? Ich weiß nicht, ob ihr Gläubige erlebt habt, denen der Herr ihre Pläne zerschlagen hat. Das ist dramatisch, wenn dann die Gläubigen gleich reagieren wie diese Welt. Voll Hader, voll Hass, voll Neid, voll Eifersucht, voll Enttäuschung. Man bricht viel weniger Seelsorge, viel weniger Katastrophen im Reich Gottes, wenn es den Gläubigen klar wäre, wir sind Fremdlinge auf der Erde, ich bin hier nur auf der Durchlaufstation. Die Bibel sagt, wohl dem, der allein auf Gott hofft, egal was passiert. Stellt euch die Situation der drei Männer im Feuerofen vor, blühende junge Männer, und er sagt rein in den Feuerofen. Man liest das so leicht in der Bibel, was es heißt. Natürlich ist es schön zu lesen, plötzlich ist ein Vierter hier. Er sieht aus wie ein Sohn der Götter. Dass der Herr Jesus plötzlich im Feuerofen drin ist, bei seinen drei Männern. Sadrach, Mesach und Abednego. Und nicht einmal Brandgeruch ist an ihnen. Die absolute Bewahrung Jesu Christi im Feuerofen ist herrlich. Plötzlich weiß nicht, was die gefühlt haben, als er reinging. Als der Daniel in die Löwengrube kommt, ich weiß nicht, ob er gewusst hat, dass der Engel des Herrn, der in der Bibel niemand anders ist als der Jesus, dass er der Rache des Löwen verschließt. Wisst ihr, diese Hoffnung, das ist etwas, das mit Glaube zu tun hat. Darum heißt es Glaube, Hoffnung, Liebe. Es hat mit dem zu tun. Und die Bibel geht sogar so weit in Römer 15, Vers 13, dass sie sagt, der Gott der Hoffnung. Das heißt, es ist nicht ein Attribut Gottes, dass Gott Hoffnung gibt, sondern die Bibel sagt, er ist der Gott der Hoffnung. Und wo wahres Evangelium ist, da ist Hoffnung auf den lebendigen Gott. Wisst ihr, die drei Männer, das ist ja hochinteressant. Sie sagen ja, wir diskutieren mit dir, Nebukadnezar, nicht. Ob unser Gott unser Retter wird oder nicht, spielt keine Rolle. Wir werden dein Götzenbild nicht anbeten. Das ist wahre Hoffnung. Sie liefern sich Gott so aus, dass sie sagen, wenn wir leben, wenn Gott uns hilft, dann ist es gut. Wenn Gott aber beschließt, dass wir nicht leben, dass wir untergehen, dass wir sterben müssen, dann ist es auch gut. So sagt Paulus, ob wir leben oder sterben, ist egal. Entscheidend ist, dass ich den Herrn habe. Das ist wahre Gesinnung der Gläubigen. Und wenn er weitergeht, in Epheser 4, Vers 4, die ganze Bibel baut es eigentlich lehrmäßig sehr einfältig auf und sehr einfach, so dass man es eigentlich problemlos begreifen kann. Sie sagt, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung. Und das ist das Entscheidende, was ein Gläubiger begreifen muss. Es gibt für einen Gläubigen nur eine Hoffnung in dieser Welt. Nur eine. Keine zweite. Einmal sagt Paulus, benutzt die Welt, als gäbe sie gar nicht. Wie wenn ihr sie gar nicht benutzen würdet. So benutzt diese Welt. Das ist okay. Wenn man die Welt so benutzt, das ist in Ordnung. Aber die Bibel sagt, für einen Gläubigen gibt es nur eine Hoffnung. Wisst ihr, menschlich gesprochen bin ich, das, gell, das, wenn man so sieht, gell, das ist immer eine große Hoffnung bei uns auf der Bank. Wenn du 15 Jahre bei der Bank bist und 40 Jahre vollendet hast, bist du unkündbar. Ach, muss man sehen, wie dir die Augen leuchtet, wenn er unkündbar ist. Jetzt kann mir noch nicht viel passieren. Jetzt setze ich mir meinen Schreibtisch. Jetzt kann von mir aus alles über mich erklären. Passiert ja nichts, ich bin unkündbar. Ja, ja. Was ist, wenn er nächsten Monat eine tödliche Krankheit kriegt? Was ist, wenn ihn plötzlich seine Frau verlässt? Was ist denn? Was nützt ihm dann seine Unkündbarkeit? Wisst ihr, das sind letztendlich tönerne Füße, wo wir unsere Hoffnung drauf setzen als Menschen. Und die Bibel sagt, ein Gläubiger hat nur eine Hoffnung. Nur eine. Und sie zeigt auch ganz klar, dass es Gott selber ist und wie das beginnt. In 1. Petrus 1, Vers 3. Dort heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Soweit liest man gerne, aber jetzt geht's weiter. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbehalten wird für euch. Das ist der entscheidende Punkt. Unsere Hoffnung ist im Himmel. Wilhelm Busch hat erzählt eine Geschichte. Sie hatte, ich denke, es war ein Bergarbeiter. Und dieser Mann war ein gotteslästerlicher Flucher. Und es ist Folgendes passiert, beim Einsturz von so einem Tunnel hat sie ihm das Rückgrat zertrümmert. Und er liegt dann als zerbrochener Mann. Liegt er hier, kommt in den Rollstuhl und ist erledigt, menschlich gesprochen. Und dann wollen sie ihn evangelisieren. Es geht nicht, weil er voll Hass ist. Aber die Brüder, die hatten noch einen gewissen Mut. Heute wäre es wahrscheinlich strafbar. Die haben den einfach genommen, an die Räder von dem Rollstuhl, haben sie das Auto gesetzt, haben ihn in die Versammlung hinterher gesetzt. Er hat gar keine Wahl. Und der Mann hört das Evangelium. Und der Mann bekehrt sich radikal. Und am Schluss von seinem Leben besucht ihn Busch, bevor er stirbt. Und dann sagt dieser Mann zum Wilhelm Busch, Pastor Busch, ich bin Gott so unendlich dankbar, dass er mir das Rückgrat zerbrochen hat. Der Wilhelm Busch war ja sehr impulsiv. Er fährt auf und sagt, das darfst du nicht sagen, sowas. Sagt er, doch. Er sagt, hätte Gott mir das Rückgrat nicht zerbrochen, wäre ich nicht zum Glauben gekommen. Ich war auf der Fahrt in die Hölle. Nichts hätte mich aufgehalten. Gott hat mir das Rückgrat zerbrochen, um mich zu retten. Wenn ein Mensch das nicht begreift, dass auch das Schwere im Leben, wenn es dazu dient, dass ein Mensch zum Glauben kommt, die liebende und segnende Hand Gottes ist, dann wird es schwierig. Weil wir haben nur eine Hoffnung in dieser Welt. Es ist letztendlich die Hoffnung, die mit der Wiedergeburt beginnt. Und unsere Hoffnung ist nicht hier auf dieser Erde, sondern unsere Hoffnung ist im Himmel. Wisst ihr, wenn jetzt die Charismatiker kommen und sagen, wenn du Gott dienst, geht's dir gut. Und ich sage, was soll das? Für mich ist das egal, ob es mir gut geht. Ich freue mich, wenn es gut geht, aber wenn es schlecht geht, dann hat es keinen Einfluss. Weil meine Hoffnung ist im Himmel. Meine Hoffnung ist nicht hier, sondern ist im Himmel. Das ist Evangelium. Wir sind wieder geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und wo ist die Hoffnung? Im Himmel.
Kolosser 3, die ersten drei Verse. Sucht, was droben ist. Wo euer wirkliches Leben ist, mit Christus verborgen in Gott. Das ist das Wahre. Und man kann das die Gläubigen nicht genügend einhämmern, weil der Geist dieser Welt, dieser satanische Endzeitgeist, der wird die Gläubigen immer mehr flach machen geistlich, dass sie sich diesen Dingen anpassen. Wie soll ich sagen, nicht mehr soll ins Kloster gehen, das war auch ein Fehler, weil die haben ja geglaubt, mit einer Mauer ist das Problem gelöst. Das Problem war nicht die Mauer, sondern ihr Herz. Aber die Bibel redet als wesentlicher Punkt drüber, dass ein Verständnis der Gläubigen da ist, dass sie Fremdlinge auf dieser Erde sind, dass hier nichts zu holen ist. Wieso, wenn ich überlegen würde, menschlich, was jetzt für Perspektive sind, wenn einer hinsitzt und sagt, was habe ich für eine Perspektive? Ja, da braucht es nicht sehr viel, dass jemand unzufrieden wird. Ist doch meistens so, wenn man sich dann wirklich, ich sag's mal, krank gearbeitet hat, dann geht's doch voll. Wenn es dann äußerlich gut geht, dann geht es meistens innerlich, körperlich, dann geht es bergab. Das ist meine Erfahrung. Wisst ihr, es ist, eine Bank ist was Wunderschönes. Ich rate niemand, dass, wenn er sich bekehrt, dass er auf eine Bank geht. Es ist trotzdem was Wunderschönes. Du siehst die Menschen, wie sie aufblühen. Du siehst die jungen Menschen. Du siehst, wie sie aufblühen. Du siehst, wie sie vom Zenit sind. Und du siehst sie sterben. Es ist immer erschütternd, wenn du jemanden siehst. Ich habe mich schon oft erwischt, dass ich denke, er wird nicht mehr lang leben, wenn du siehst, gezeichnet vom Tod. Da siehst du, was die Bibel meint, der Mensch ist wie ein Hauch. Es geht wie hoch, so richtige Blüte, wie eine schöne Blüte im Frühling. Und dann sagst du, wunderschön, ist nur eine Frage der Zeit. Es geht so schnell, plötzlich liest die Todesanzeige. Ich werde das nie vergessen, ich hatte eine Frau. Ich komme aus einem ähnlichen Geschäftshaus. Drum war es mir eigentlich, ich habe fast gedacht, ich bin bei der Verwandtschaft. Eine sehr stolze Frau, so richtige Geschäftsfrau. Ich musste zu ihr von der Bank aus, sie wollte ihren letzten Willen fertig machen. Und man geht ja selbst als Gläubiger nicht so locker hin, weil ich habe ja eine Last gehabt, weil ich wusste ja nicht, was mit ihr passiert. Ja, banktechnisch konnte ich ihr problemlos helfen, das ist nur Papier. Das ist kein Problem, das schreibt man einen Vertrag, fertig. Es war interessant, hatte derzeit einen Kollegen, der aus Baptistenfamilien kam und der absolut gottlos war. Und er hat immer gejammert. Dann habe ich ihm ein Heftchen mitgebracht wegen Krankheit. Das war für Todkranke, für Kranke und für Leute, die im Sterben liegen. Da habe ich gedacht, das kriegt mein Kollege. Das Interessante war, von der Sekunde an, wie ich dieses Heft im Koffer hatte, hat er nicht mehr gejammert. Ich hatte keine Chance, das Heft unterzubringen. Das war auch interessant. Und dann plötzlich kommt der Ruf von der Frau, ich soll kommen. Ich bin dann ins Krankenhaus gefahren und bin zu der Frau gegangen. Habe alles schön formal, anständig, wie es banküblich ist, abgewickelt. Das ist ja richtig. Und plötzlich fällt mir ein, deinem Koffer ist die Schrift. Aber das ist absolut verboten und da hält man sich normal auch dran. Hier wird nicht irgendwo das ausgenutzt. Plötzlich redet die Frau mich an und sagt, wenn du auf dem Totenbett liegst, das ist das Leben anders. Sie sind anders. Sag ich, ja, was anders ist richtig. Nach kurzer Zeit waren wir im Gespräch über das Evangelium. Ich konnte ihr hier nochmal die Hoffnung, die wirklich zählt, geben. Es war für mich so plastisch. Ich habe sie gekannt, diese stolze Frau. Sie stirbt hier. Da war keine Hoffnung mehr da. Sondern jämmerliche Sterbe war es. Ich habe nicht gewusst, was passiert ist. Sie ist ganz kurz drauf gestorben. Ob sie es ergriffen hat, diese wahre Hoffnung. Aber wir müssen uns bewusst werden. Wir sind auf einem Pulverfass. Und die wahre Hoffnung, die Bibel sagt, beginnt mit der Wiedergeburt. Die hat mit diesem Leben nicht mehr viel zu tun. Die zielt auf die Ewigkeit. Und wenn wir wahre Gläubige sein möchten, die dem Herr Jesus wirklich dienen und die diese Verführungen der Endzeit, wenn wir denen aus dem Weg gehen möchten, dann müssen wir unsere Hoffnung nicht auf diese Welt richten, sondern auf die Ewigkeit. Das ist die einzige Chance. Ansonsten erwischen sie uns an irgendeinem Punkt. Wie viele geraten in die Charismatik, weil sie krank sind und geheilt werden möchten? Wären die alle in der Haltung, dass sie sagen, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Heiland, wenn du mich gesund machst, freue ich mich. Wenn du mich sterben lässt, freue ich mich auch, dann bin ich bei dir. Wenn man mit dieser Haltung leben würde, hätte die Verführer kaum eine Chance. Ich war nicht Mitglied, aber ich habe wesentlich dazu beigetragen, dass die Kontakte auf die Schwäbische Alt und Umgebung geknüpft wurden von den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums. Chapter. Da gab es 5 Chapter in Deutschland, als ich dazu stieß. Und wenn du das einmal siehst, hier ist einfach Geschäftswelt. Da geht es dann um andere Dinge als um Errettung. Natürlich wird es auch noch so nebenher bisschen gebracht, aber Gott löst deine Probleme. Komm zu Gott, er hilft dir. Wisst ihr, was das für ein Gott ist? Das ist der Gott der Magie. Ich brauche diesen Gott, nicht, dass er mich rettet, nicht, dass ich sein Sklave bin, dass er mit mir machen kann, was ich will, dass ich aus Gnade gerettet werde, aus dem Dreck gezogen werde, sondern ich brauche diesen Gott, dass er mir hilft. Komm du Gott und sei mein Helfer, dass ich letztendlich hier mein Problem gelöst bekomme. Das ist teuflisch, teuflisch. Und diese ganze Verführungsbewegung untersucht, dann stellt ihr fest, dass letztendlich diese Dinge die Grundgedanke aller dieser Verführungen sind. Ist immer der gleiche Gedanke. Man predigt drum auch attraktiv. Wisst ihr, es ist kein Problem zu predigen, dass das Haus voll ist. Das ist kein Problem. Aber es ist ein Problem, wenn man die Wahrheit predigt, dass das Haus voll wird. Dann wird es nur voll, wenn Erweckung oder was Ähnliches geschieht. Man muss sich bewusst sein, man ist ein Fremdling auf dieser Erde, man hat einen Auftrag von Herrn Jesus und die Hoffnung ist im Himmel und nicht hier. Weißt du, wo ein Evangelist ist? Der wurde gerufen und hat hier praktisch Evangelisation halten sollen. Das ist was passiert, als er in den Saal kam. Die Brüder haben das auch vergessen. Wahrscheinlich haben sie auch keine Einladungen gedruckt. Da war niemand, bloß ein Mann. Ein Mann. Berühmter Evangelist. Und dann beschreibt er so, gell? Normalerweise sagt er, ja komm, wir zwei, gehen wir heim, haben wir Besseres zu tun. Er sagt, nee. Er war innerlich sicher, Gott hat ihn gerufen. Er hat diesem einen Mann das Evangelium verkündigt. Dieser Mann hat sich bekehrt und durch diesen Mann wurde Erweckung ausgelöst. Ein Mann. Wisst ihr, und Gott verlangt von uns nur ein einziges. Wenn wir wirklich unsere Hoffnung aufs Evangelium setzen, auf den Herr Jesus, auf das Himmlische, auf das Zukünftige, er verlangt nur eins, dass wir treu sind und der Herr tut den Rest. Aber entscheidend ist, und das ist eine Schnittstelle im Leben jedes Gläubigen, auch in Bezug auf Verführung, dass wir nicht unsere Hoffnung auf die Dinge dieser Welt setzen. Das haben wir erledigt. Sondern so wie die Bibel hier sagt, das, was mit der Wiedergeburt beginnt, und 1. Timotheus 1, Vers 1, sagt es ganz klar. Paulus, Apostel Jesu Christi, auf Befehl Gottes, unseres Retters und Christi Jesu, unserer Hoffnung. Wir haben nur eine Hoffnung in diesem Leben, das ist der Herr Jesus. Wisst ihr, müsst es ganz nüchtern sehen, wäre der Herr Jesus nicht gekommen und hätte die Himmel verlassen, würde die ganze Menschheit in die Hölle fahren. Das ist eine Tatsache. Ich habe nur eine Hoffnung. Ich habe das schon lange, ich habe das aufgegeben. Ich habe das geglaubt, wo ich frisch bekehrt war. Ich habe wirklich geglaubt, dass ich so abgesondert und so radikal bin, ich war das auch zeitweise, dass ich wirklich so leben könnte wie auf der Insel in dieser Welt. Wisst ihr, ich habe die kleine Wesensünde, die weißen Sünde, die habe ich nicht gesehen. Ich habe die schwarze gesehen. Ich habe nicht mehr gestohlen, nicht mehr gelogen, nicht mehr betrogen. Man ging der Unreinheit aus dem Weg. Alle diese schwarze Sünde. Das war letztendlich ganz klar von der Absonderung. Aber dann habe ich festgestellt, da gibt es noch mehr Sünde in mir. Ich habe plötzlich gemerkt, ich habe nicht nur schwarze Sünden, sondern ich habe auch weiße. Und ich habe festgestellt, die weiße Sünde, die war wohltuend. Wenn einer Lob gehudelt hat, hast du plötzlich gemerkt, wie die Gänsehaut über die Wange streicht. Hast du gemerkt, das hat gut getan. Kennt ihr, was Kreisky sagte, der Bundeskanzler von Österreich? Er hat gesagt, ihr habt überhaupt keine Ahnung, als man wieder Lob gehudelt wurde, wie viel Lob ich vertragen kann. Ihr seid noch viel zu wenig, noch mehr. Gell? Und wisst ihr, so die kleine Sünde, der Stolz, der Neid, der Ehrgeiz, das Angesehen sein wollen, die Eitelkeit, das sind die weiße Sünde, die sehen wir nicht auf den ersten Blick, die stehen nicht auf dem Gesicht geschrieben. Wisst ihr, und die Bibel sagt ganz klar, es gibt bloß eine Hoffnung, auch für das, das ist der Herr Jesus. Wenn ich heute weiß, dass ich in den Himmel komme, dann habe ich nur eine Hoffnung, warum ich in den Himmel komme. Wegen dem vergossenen Blut Jesu Christi. Es gibt keinen Grund, warum ich in den Himmel kommen sollte. Ich bin genauso verdammte Kreatur wie jeder Sünder, der in der Welt voll in der Sünde lebt. Was kann ich dafür, dass der Herr mich aus dem Dreck gezogen hat? War Gnade. Sei Blut, ist der Garant. Ich weiß heute, wenn ich heute sterbe, habe ich nur eine Eintrittskarte. Entschuldigung, der profane Ausdruck, aber nur eine Eintrittskarte in den Himmel. Und das ist das Blut Jesu Christi. Das ist der Eintritt, das ist der Garant, das ist der Preis, die Bezahlung für den Himmel. Es gibt keinen anderen Passierschein in den Himmel. Wisst ihr, aus dem Grund habe ich keine Hoffnung. Ich habe auf der Welt nichts, auf was ich hoffen könnte, als die Person Jesu. Selbst meine geliebte Bibel wird mir nichts nützen. Wenn heute Verfolgung kommt, sie nehmen mir die Bibel weg. Was habe ich dann? habe ich mein geliebtes Wort nicht mehr, aber ich habe der Herr, das lebendige Wort. Die Bibel sagt ganz nüchtern, eine einzige Hoffnung in dieser Welt, Jesus Christus, unsere Hoffnung. Geht einmal hin, so, es ist manchmal ein bisschen, ich sag's einmal, nicht sehr fair, aber fragt einmal die Gläubigen einfach, du, was erwartest du, was willst du eigentlich? Wird mal sehen, was für Antworten kommen. Was hast du für eine Hoffnung in dieser Welt? Ich habe mal einen Bruder kennengelernt, der in Sünde gelebt hat. Der hat seine Frau verdrescht. Er hat seine Frau verhauen, das war ungeheuer. Aber er hat eine Hoffnung gehabt. Er hat immer davon geredet, dass der Herr ihm, man höre, ihm Erweckung gibt. Er hat immer darüber geredet, wie die anderen böse zu ihm sind, wie er verkannt wird in dieser Welt, wie alles so schlimm ist, aber der Herr wird ihm Erweckung geben. Ich habe ihn leider mit angesehen, wie es dann voll zu Ende ging. Es war eine Katastrophe. Es kam keine Erweckung. Die Sünde hat ihn zu Boden geschleudert, samt seiner Frau. Ich habe dann in ihm die Augen verloren, schon jahrelang. Aber man muss hier ganz nüchtern sehen, es gibt hier auf dieser Welt keine Hoffnung, sondern nur eine, das ist der Herr. Der Herr Jesus, sei vergossenes Blut. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das ist meine Hoffnung. Ich habe keine andere. Ein Bibelvers, der ist mir der wichtigste in der ganzen Bibel. Epheser 2, Vers 13. Wisst ihr, manchmal kommt der Teufel, verklagt mich. Wenn Stress hektisch ist, wenn ich auch fleischlich reagiere. Wenn ich jetzt gesetzlich reagieren würde oder religiös, dann wäre ich erledigt. Dann kommt der große Bußgang, die große Aussprache, das große Sündenbekenntnis. Epheser 2, Vers 13. Die ihr ferne wart. Ihr seid nahe gebracht durch das Blut Jesu Christi. Er ist unser Friede. Wenn man wie ein kleines Kind aufhört, auch mit seinem religiösen, ich sag's einmal, Zirkus, hingeht, sagt Herr Jesus, hier bin ich. Ich bin mit dem Vater im Himmel versöhnt. Ich bin nahegebracht durch das kostbare und teure Blut. Du bist mein Friede. Wisst ihr, bloß eine Hoffnung in dieser Welt. Was braucht ein Gläubiger zum Leben und zum Sterben? Niemand und nichts als der Herr Jesus. Das ist auch der Grund, warum jede Sekte lautet Jesus Christus und. Das ist entscheidend. Und jetzt seht mal her, wenn die ganze Hoffnung der Gläubigen sich so auf die Person Jesu Christi zentriert, dann beobachtet einmal die Verführungen. Was predigt sie euch? Was bietet sie an? Was bietet sie an? Jesus Christus, meine Hoffnung für die Ewigkeit, oder was bietet sie an? Leicht zu durchschauen, wenn man das doch mal durchschaut hat, was die Bibel hier sagt. Im Lukas 2, Vers 25, dort sieht man auch, dass für Israel bloß eine Hoffnung gibt. Ich möchte hier nochmal ganz klar betonen, dass ein Jude, wenn er sich nicht bekehrt, genauso in die Hölle kommt wie ein Heide. Ist gar keine Frage. Diese Israel-Allversöhnung, die gibt es nicht. Lukas 2, 25. Siehe, es war ein Mensch zu Jerusalem namens Simeon. Dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und Heiliger Geist war auf ihm. Der Trost Israels, die ganze Hoffnung für Israel ist der Herr Jesus. Nichts anderes. Apostelgeschichte 13, 46. Wenn ihr euch des ewigen Lebens nicht für würdig achtet, redet ihr zu Israel, gehe ich zu den Heiden. Ich habe manchmal den Eindruck, Israel wird manchmal so hoch gehalten, dass man fast sagen kann, es ist Götzendienst. Ich bin ein Freund Israels, so verstehe mich richtig. Aber man kann Israel so hochjubeln, dass es zu einem Götze wird. Sünde. Ist absolute Sünde. Sondern auch die Bibel sagt, für Jesus Christus ist die einzige Hoffnung für dieses auserwählte Volk. Wisst ihr, das werden die Juden erkennen, wenn der Herr Jesus sichtbar wiederkommt auf der Ölberg. Wenn sie den sehen, den sie zerstochen haben, dann werden sie sich an die Brust schlagen, dann werden sie Buße tun, dann wird sich der ganze Überrest des Volkes an einem Tag bekehren. Und eine andere Hoffnung gibt's für Israel nicht. Israel wird mit dem restlichen zwei Drittel, dem Antichrist, voll in die Fänge gehen. Der Antichrist wird ein Jude sein. Wenn ich die Schrift richtig verstehe aus dem Stamm, dann. Und er wird hier wird nochmals fürchterlichste Verführung geschehen. Es gibt auch für dieses Volk nur eine Hoffnung. Die Hoffnung heißt Jesus Christus. Es ist Sünde, ich sage es mal, die Juden nicht zu missionieren. Das ist aus meiner Sicht Sünde. Sie haben keine andere Hoffnung. Es gibt keine für sie. 2. Thessalonicher 2, Vers 16.
Aber der Herr des Friedens gebe euch Frieden immer da und auf alle Weise. Denn, Entschuldigung, der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Bin ich falsch? Was? Moment. Vers 16, Entschuldigung, ich bin falsch, ich bin im dritten Kapitel, Entschuldigung. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch Gnade gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Und hier haben wir nochmal eine Zusammenfassung, das ist richtig, es war falsch. Es heißt hier ganz nüchtern, praktisch, es geht um diesen ewigen Trost, und diese Hoffnung, die ich durch die Gnade empfange, in dem Moment, wie ich durch die Gnade das ewige Leben empfange, da Jesus in mein Herz einzieht, ich weiß, jetzt bin ich gerettet, dann habe ich die Hoffnung. Und das ist eine himmlische Hoffnung, die auf die Ewigkeit zielt. Die Bibel sagt da, das ist der ewige Trost. Was habe ich für einen Trost in diesem Leben, wenn man mir zum Beispiel alle Güter wegnimmt? Jesus Christus. Was habe ich für einen Trost, wenn ich auf dem Sterbebett liege und dahin ziehe und elend sterben muss? Nur ihn. Ich habe oft Hebräer 10, ich denke, es ist Vers 34 gelesen, wo es heißt, dass ihr den Raub eurer Güter mit Freuden annehmt. Ich habe oft überlegt, was ich wohl getan hätte, wenn der Möbelwagen vorgefahren wäre, hätte ausgeräumt. Habt ihr je Pater Czinicki gelesen? Der hat sie ausgeräumt. Am Schluss hat er nichts mehr, seine ganze Möbel bestanden aus der Bibel, das war sein Kopfkissen. Er hat auf der Bibel geschlafen. Und er beschreibt dann, dass es mit die besten Augenblicke seines Lebens waren. Also, man hat den Eindruck hier, das war dann war er befreit genug. Und Gott hat ihn dann errettet in jeder Situation. Aber man muss hier einfach nüchtern sehen. Es gibt hier auf dieser Welt bloß eine Hoffnung, ist er. Wenn man uns alles nimmt, was haben wir? Ihn. Und wenn das nicht mehr das Zentrum unseres Lebens ist, das, was wir durch die Gnade empfangen haben, das, diese Errettung, die Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus, dann gehen wir unter als Gläubige, dann sind wir verkauft. Warum können die Verführer heute einbrechen in die evangelikale Welt, weil sie was zu bieten haben? Sie bietet was an, wo der Gläubige, ich sag's einmal, Lust drauf hat, das Lustprinzip. Sie verkaufen etwas. Da gehört auch dieser Lobpreis dazu. Wenn ihr was über Lobpreis wissen wollt, nehmt eine Konkordanz im Neuen Testament und studiert Lobpreis. Mehr brauchen wir nicht dazu sagen. Nehmt einfach eine Konkordanz und studiert das Wort Lobpreis oder Lobpreis und lest die Bibel durch und ihr wisst alles. Ihr wisst alles. Wisst ihr, das ist so. Ich sag's mal hart. Die Welt, die feiert ihre Freudefeste, um sich auszutoben im Fleisch. Und plötzlich kriegt das ganze frommes Mäntelchen und tobt man sich aus im Fleisch. Und nennt das ganze Lobpreis. Ich war selber drin, ich weiß, wie es geht. Ich sage nicht alle, aber es ist der Trend. Fragt einmal jemand, der von dieser Lobpreispraxis so benebelt und so begeistert ist, fragt ihn einmal, für was? Preist du den Herrn? Für was? Man hört genau zu, was kommt. Ich hab also hier sehr, sehr extreme Erfahrungen, die ich nicht erzählen möchte. Aber hier ist etwas ganz Wichtiges. Wir müssen es nüchtern sehen. Aber diese ganzen Dinge der Welt, die kommen teilweise in Form der Verführung, kommen die in die Gemeinde Jesu hinein und es geht immer aufs Gleiche. Diese Bedürfnisse des Fleisches zu befriedigen. Und das geht's. Die Bibel sagt, das Fleisch ist gekreuzigt mit Christus, ist am Kreuz und gehört ans Kreuz. Und ich als Gläubiger habe andere Ziele. Ihr versteht? Ich habe andere Ziele. Ziele, die in der himmlischen Welt liegen. Ich mache gerade Erfahrung, die ist für mich ungeheuer. Wisst ihr, manchmal sagt man ja, wenn du die Technik, es gibt ja jetzt Bücher von Floyd Schneider, wo du genau lernst, wie du evangelisieren kannst. Ist alles in Ordnung, aber ich bin ein absoluter Gegner jeder Technik. Ich habe festgestellt, die echtesten Bekehrungen sind immer, wenn ein Gläubiger klar steht und dann plötzlich im Alltag irgendwo kommt dann der Berührungspunkt, wo der andere aufmerksam wird und sich dann bekehrt. Wir haben einfach da drin, dass man alles zu einer Technik macht. Es wird alles, du kannst alles lernen, alles. Du kannst Prediger lernen, du kannst Missionäre lernen. Alles wird dir beigebracht. Und hier ist das Problem. Es ist letztendlich Gnade. Meine Hoffnung ist letztendlich eine Person. Und meine Hoffnung ist, dass eine Person den ich jetzt ganz zum Herrn führen möchte, dass er mit dieser Person zusammenkommt. Ich habe eine Hoffnung, wo ich menschlich keinen Einfluss habe. Auch die Mittel dieser Welt reichen nicht aus, um jemanden zu bekehren. Ich hätte ein paar von meinen Kolleginnen bekehren können, war überhaupt kein Problem. Die war teilweise so seelisch, ich hätte nur sagen dürfen, so jetzt. Die hätte mir das Übergabegebet nachgesprochen, bin ich überzeugt. Ich habe das nie gemacht, weil ich genau wusste, dass ich eine falsche Bekehrung produziere. Die Hoffnung ist für mich, dass ein Mensch ihn findet. Ich hab gerade einen frisch ausgelernten Azubi, der plötzlich mit einem Schlag offen ist fürs Evangelium. Ich weiß beim besten Willen nicht warum. Das macht der Herr. Er ist die große Hoffnung. Da kommt er zu mir und sagt etwas in der schnörterigen Sprache der heutigen Welt, sagt er, ha, vielleicht ende ich einmal so wie Sie. Hat er gemeint, bekehrt. Ich ende so wie Sie, gell, das war. Aber, gell, man sieht hier einfach etwas. Hoffnung für einen Mensch ist eine Person. Er. Das war für mich interessant, der hat mehr Begriffe gehabt, der junge Bursche, der hat das Begriffe, es geht um solche Dinge, der hat mehr Begriffe wie mancher Gläubige, hat zu mir gesagt, gell? Und wenn man sich bekehrt zu Deutsch, dann geht das nicht mehr, hat es anders gefragt, er hat gesagt, gell, dann haben sie das nicht mehr gemacht und jenes nicht mehr gemacht, hat er aufgezählt, gell? Es war interessant, wie der reagiert. Aber da war irgendwo, und ich habe gesagt, ja, es steht aber in der Bibel ganz klar, wie man in den Himmel kommt. Aha, hat er mitgeschrieben. Wisst ihr, es ist wichtig, den Leuten zu sagen, es kostet einen Preis, aber ich habe Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass sie in den Himmel kommen. Ich möchte, dass in meinem Grab einmal die Menschen nicht weinen. Natürlich habe ich die gleiche Hoffnung wie der Paulus, dass ich nicht entgleitet, sondern übergleitet werde, dass die Entrückung vorher ist. Das ist keine Frage. Hat ja jeder Gläubige, oder? Sterben will keiner. Wir warten auf den Herrn. Aber wisst ihr, das Grundproblem ist einfach, wir werden diesseits orientiert, immer mehr. Wenn man uns beibringt, eure Hoffnung ist hier, meine Hoffnung ist weg, die ist im Himmel. Die Bibel sagt ganz klar, der Herr Jesus, was ich durch die Gnade empfangen habe. Unsere Stelle war vorher Römer 8, Vers 24. Da sagt die Bibel auch nochmal ganz klar, unsere, auf Hoffnung hin sind wir errettet. Auf Hoffnung. Wisst ihr, was meine Errettung noch hindert, dass sie durchbricht? Das ist mein Leib. Das ist immer, das war hindert. Ich bin auf Hoffnung hin errettet. Ich weiß, der Jesus hat in meinem Herzen Wohnung gemacht. Ich weiß, meine Sünden sind vergeben. Aber ich sage es euch ehrlich, wenn ich morgens aufstehe, ich fühle das nicht, wenn der Wecker runtergeht. Ich habe in der Regel so im Schnitt 5 Wecker gestellt, dass ich aufwache. Ich fühle das nicht, wenn ich aufstehe, dass ich jetzt hier... Und wisst ihr, warum, was mich stört in meiner Nachfolge? Das ist dieser Körper. Und je mehr ich im Alter zunehme, je älter ich werde, je schlimmer wird der Körper. Ist klar. Aber das ist gut so, wisst ihr warum? Dann wissen wir, dass es nur ein Übergangsstadium ist und dass unsere Hoffnung im Himmel ist. Dieser Körper ist das Letzte, was dann bei der Entrückung, sprich bei der Auferstehung der Tote, verwandelt wird. Und ist der ganze Mensch nach Geist, Seele und Leib wiedergebracht für Gott. Das ist Herrlichkeit. Aber das ist ein dauerndes Zeichen und ich weiß, wenn man jung ist, merkt man es noch nicht. Aber es kommt, könnt ihr ganz sicher sein. Das ist das Zeichen, auch das Gott gegeben hat, wo man dran merkt, dass unsere Hoffnung nicht hier ist. Weil ich habe auch schon Kollegen gehabt, die haben gesagt, ja, ich habe erzählt meinem Zahnarzt, ich habe da einen Kollegen und der hat Probleme mit den Zähnen. Dann hat der Zahnarzt gefragt, wie alt ist er denn? Dann sagt sie, ja, 50. Und ich sage, sie haben sich vorne bei der Zehnerzahl geirrt, dann war es ja ganz peinlich. Ich habe gesagt, ich halt so, sie ist halt aus wie 50. Versteht? Wisst ihr? Ja, wisst ihr? Man glaubt immer, dass das besser wird. Aber es wird nicht besser. Es geht abwärts. Wisst ihr, das ist eine Frage der Hoffnung. Was habe ich jetzt für eine Hoffnung? Wisst ihr, wenn ich sehe, die Jahre gehen dahin wie im Fluge, wisst ihr, es wird ja auch besser. Geschäftswelt wird radikaler, Geschäftswelt wird härter, gesundheitlich geht's abwärts. Du merkst, du wirst jetzt gar nicht mehr packen auf die Dauer. Die Anforderungen werden immer härter, mit dir geht's abwärts. Ja, was machst du denn? Wenn du ein diesseits orientierter Mensch bist, dann musst du verzweifeln. Die Schere driftet immer weiter auseinander. Da gehst du kaputt. Wenn du ein jenseits orientierter Mensch bist, sagst, ist mir egal, interessiert mich nicht, ich bin ein Nachfolger des Lammes. Ich folge seinen Fußstapfen. Offenbarung heißt, ich folge ihm, wohin er geht. Sag ich, Herr Jesus, wohin du mich führst, auch in dieser Sache, ist der beste Weg. Der sicherste Platz auf dieser Welt, wenn die Atombombe fällt, wenn die Verfolgung kommt, wenn die Krankheit kommt, wenn die chemische Waffe kommt, die Seuche. Der sicherste Platz auf dieser Welt für mich, ich kenne den, ich habe den. Wisst ihr, wo der ist? Da kann man sich hinfliehen, blitzeschnelle. Der sicherste Platz auf dieser Welt ist der Wille Gottes für mich.
Ist euch das klar? Ist der sicherste Platz auf dieser Welt. Der Wille Gottes ist der sicherste Platz. Ich kenne eine evangelische Kommunität, die haben einen Atombunker gebaut. Und ich sage, oh ihr Lieben, was treibt euer Hirn um, dass ihr einen Atombunker baut? Glaubt ihr, dass euch das rettet? Der sicherste Platz ist der Wille Gottes, nicht der Atombunker. Ich sage, da merkst du dann, wie Gläubige denken. Leben sie diesseits oder jenseits orientiert? Apostelgeschichte 2, Vers 26. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockt, auch mein Fleisch wird ruhen auf Hoffnung. Und das ist doch die große Hoffnung, dass wir auferstehen werden. Wisst ihr, dass wir ein Auferstehungsleib bekommen, wie der Herr Jesus, und dann bei ihm sein werden. Ihn sehen, wie er ist. Lest Offenbarung 21, 22, wo der Vater im Himmel die Tränen abtrocknen wird. Ist ungeheuer. Der Vater, der im unzugänglichen Licht wohnt, wird kommen und den Gläubigen die Tränen abtrocknen, steht in Offenbarung. Da werde ich der Herr Jesus sehen, wie er ist. In einem Leib ohne Krankheit, ohne Müdigkeit, ohne Schmerz, im Auferstehungsleib. Das ist doch die große Hoffnung der Gläubigen. Wisst ihr, wenn jemand in den Rollstuhl gebunden ist, nicht mehr laufen kann, er weiß, wenn diese kurze Zeit des Lebens vorbei ist, dann bekomme ich ein Auferstehungsleib, wo alles funktioniert, wo alles in Ordnung ist, wo ich bei Gott sein werde in Milliarden von Jahren ungetrübter Freude. Und dann kommt der Teufel und sagt, ja, aber, guck her, dem Nachbar geht's viel besser. Und der Bruder X ist doch auch fleischlich und dem geht's doch gut. Kennt ihr die Stimme? Das ist die Stimme Satans. Immer diesseits, immer auf andere zeigend. Typisch Petrus. Petrus war ein klassischer Mann. Er sagt zu mir, Jesus, das widerfahre dir nur nicht. Sagt Jesus, du denkst menschlich, geh hinter mich, Satan. Das andere Mal, wo es darum geht, sagt er zum Johannes, oder wo es um den Johannes geht, sagt er, was ist mit diesem? Sagt der Herr, interessiert dich doch nicht. Folge du mir nach, das ist das Problem. Wir haben nur ein Problem, was wir gesungen haben in dem Lied. Herr, mach mit mir, was du willst. Warum? Weil meine Hoffnung im Himmel ist, nicht hier. Das ist das Problem. Lest mal die Bibel, was sagt sie? Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Drum suchet, was droben ist. Das sind Dinge, die gepredigt werden müssen. Und nicht, wenn du Gott dienst, passiert das und das, dann geht's dir gut, dann wirst du ein befreiendes Lachen empfangen, dass du plötzlich innerlich befreit wirst. Die Bibel sagt nirgends, ich soll innerlich befreit werden. Die Bibel sagt, ein Gläubiger ist, wenn er in Christus ist, frei. Nicht von der Sünde. Das ist der Unterschied. Hier ist einmal irdische, menschliche, diesseits orientierte Befriedigung, beim anderen ist es tiefes Ruhe in einer Hoffnung auf eine zukünftige Welt, wo ich mit Jesus Christus und dem Vater im Himmel in ungetrübter Freude leben kann. Das ist der Unterschied. Hiob 19. Also ich glaube nicht, dass man den Hiob als sehr freudiger Mensch charakterisieren könnte. Geht einmal hin und lest, da eignet sich die Samstage hervorragend dazu. Lest einmal das Buch Hiob auf einem Zug durch. Ihr werdet sehen, das ist hochinteressant. Dann seht ihr den ganzen, ich sag's einmal, diesen ganzen Seelenkampf dieses Menschen. Und das ist nicht umsonst ungefähr in Mitte des Buches, wo er hier drin ist in seinem Elend, wo er in Vers 23 nur schreit, oh, dass doch meine Worte aufgezeichnet würden und dass sie in ein Buch eingetragen, dass sie mit eisernem Griffel im Blei oder auf ewig in einen Felsen gegraben würden. Der hat ja nicht einmal gewusst, dass er prophezeit. Genau das passiert. Das ist mit diesem ewigen Griffel durch den Heiligen Geist als Inspiration im Wort Gottes niedergeschrieben worden. Hat er nicht geahnt, dieser Hiob. Und dann sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt mit dem Elend. Und er wird zuletzt über dem Staube stehen, nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, alsdann werde ich von meinem Fleische los Gott schauen. Denn werde ich mir anschauen, meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Hat der Hiob gewusst? Er hat gewusst, dass sein Erlöser lebt, dass er auferstehen wird. Er hat gewusst, dass er los vom Fleisch ihn sehen wird von Angesicht zu Angesicht. Das ist doch die große Hoffnung, die ein Mensch hat. Wieso, wenn ihr mal seht, wie die Menschen unzufrieden sind. Es gibt fast schon groteske Dramas. Man hat ja nicht gewusst, dass ich nicht größer werde. Ich war Fußballtorwart, ob ihr das glaubt oder nicht. Bloß, es ging genau bis zur B-Jugend, da hat das Wachstum gefällt. Versteht ihr? Ich glaube nicht mal, dass ich ein schlechter Torwart war.
Wisst ihr, du siehst dann plötzlich, du könntest, du fliegst höher wie die anderen, du fliegst besser ins Eck, du kriegst den Ball eher, du bist zu klein. Und dann kommt ein Langer, der kann nicht fliegen. Begreift. Wisst ihr, da siehst du erst so das Drama, und dann kommt das Ding, warum bin ich so gleich, wäre ich ein guter Torwart, wäre das super. Versteht? Wisst ihr, solche Dinge. Oder zeig mir mal einen, der zufrieden ist mit seinem Aussehen, ich habe nur keinen gefunden. Wisst ihr, ich habe früher immer geglaubt, die Leute haben alle Probleme, weil sie zu dick sind, aber es gibt Leute, die sind absolut todtraurig, dass sie da auseinandergehen. Habe ich kennengelernt. Die haben gesagt, ich bin so dünn, ich kann machen, was ich will, ich werde nicht breiter. Wisst ihr, das ist auch ein Elend. Und, oder, wisst ihr, der blond ist, der möchte schwarz sein, wer schwarz ist, möchte braun sein, wer groß ist, möchte klein sein, umdreht, wisst ihr. Ich habe kaum Leute gefunden, die zufrieden sind, die wirklich zufrieden sind in letzter Konsequenz. Wisst ihr, auf dieser Erde lauert auf uns die Frustration. Wenn wir nicht die Hoffnung haben, dass in der Ewigkeit das Wahre auf uns wartet, ich kann euch versichern, wir werden alle zufrieden sein mit unserem Auferstehungsleben. Keiner weiß, wie er aussieht. Das macht der Herr. Wir werden leuchten wie die Sterne im Universum. Aber wir werden alle zufrieden sein. Da wird alles perfekt sein. Wir werden uns freuen, wie wir sind. Wisst ihr? Und dann kommen die Psychologen und sagen, du musst dich sehr selber annehmen. Das ist alles sinnlos. Ich muss mich selber annehmen. Da merkt man, das ist diesseits orientiert. Warum soll ich mich annehmen? Jetzt haben wir noch so wenig Zeit, jetzt reißen wir sie voll runter. Das ist Einstellung, Ewigkeit. Manchmal habe ich den Eindruck, es wäre gut, man würde die Spiegel zukleben, dass in die Ruhe ist. Galater 5, Vers 5. Wir erwarten im Geiste, lest es genau, wir erwarten im Geiste durch den Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Das ist es. Durch Glaube, im Geist erwarte ich die Hoffnung der Herrlichkeit, der Gerechtigkeit, der Rettung, der ewigen Seligkeit. Das ist etwas, das ich im Glaube erfasse durch die Schrift, das in meinem Herzen Wohnung gemacht hat durch den Herr Jesus, als der Heilige Geist in mich gegeben hat. Das ist meine ganze Hoffnung, was ich erwarte. Ich erwarte im Geiste durch den Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Und jetzt hört genau hin bei den Verführern, ob sie das predigen. Sie predigen es nicht, sie predigen das Gegenteil. Sie predigen diesseits. Das ist die Verführung. Es wird immer mehr zunehmen, dass diesseits gepredigt wird. Es wird nicht mehr jenseits gepredigt. Es wird nicht mehr gepredigt, die ewige Zukunft der Gläubigen. Aber die Bibel sagt ganz klar, unsere Hoffnung, das ist im Glaube, was wir empfangen haben, auf die zukünftige Zeit, wenn wir in vollkommener Gerechtigkeit vor Gott, dem Vater, gewaschen im Blut des Lammes beim Herrn Jesus sind, ohne dass wir Tränen haben, weil der Vater sie abwischt. Diese Herrlichkeit, das ist unsere Hoffnung. Die will man nicht hören. Man will hier diesseits orientiert sein. Und jetzt kommt eben die große Frage, wisst ihr, ich weiß, dass es manchmal sehr einfach ist, manche geistliche Wahrheiten im Intellekt aufzunehmen. Das weiß ich. Das ist relativ einfach. Aber diese Dinge im Leben umzusetzen, dass sie greifen, die Praxis, ist manchmal sehr schwer. Und hier hat Gott unser Hilfsmittel gegeben. Römer 15, Vers 4. Was aber zuvor geschrieben worden ist, das wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung fassen. Guckt mal her, Geschwister, wie fassen wir Hoffnung? Durch die Bibel. Das ist ein entscheidender Punkt. Wir müssen die Bibel lesen Tag und Nacht. Das ist ein entscheidender Punkt, dass ein Gläubiger in diesem Wort Gottes zu Hause ist und seine Schrift studiert. Wenn ich Hiob lese, fasse ich Hoffnung, wenn ich Kapitel 19 lese. Wenn ich Josua lese, fasse ich Hoffnung. Wenn ich sehe, wie Gott mit einem elenden Fersenhalter, mit einem Schlitzohr wie, und das war ein Schlitzohr, ein Überlichter, ich sag's mal, ein richtiger Überlichter, ein raffinierter Mann, wie Jakob zu Rande kommt, wie Gott gnädig ist, wisst ihr, wie er der Jakob zurechtgebracht hat? Er traf auf einen noch größeren Betrüger auf der Laban. Der war noch raffinierter als er. Wisst ihr, Gott hat hier ganz einfach gemacht. Er hat den Betrüger in die Falle laufen lassen und dann ist seine Hoffnung zusammengebrochen. Es ist oft die Gnade Gottes, wenn unsere Wege zusammenbrechen. Wenn unsere eigenen Wege zusammenstürzen wie ein Kartenhaus, das ist die Gnade Gottes. Weil dann der Herr im Wirken ist in unser Leben hinein. Römer 5, Vers 2, dort wird beschrieben, wie diese Hoffnung entsteht. Die Schrift ist das Material, letztendlich das göttliche Material, das die Hoffnung nährt. Aber hier heißt es in Römer 5, Jesus Christus, durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben, zu der Gnade, in der wir stehen. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Was für eine Hoffnung habe ich? Die Herrlichkeit Gottes, Ewigkeit. Beginnt hier eindeutig, wenn der Heilige Geist in mein Herz ausgegossen wird bei der Wiedergeburt. Kolosser 1, Vers 5 sagt ganz klar, ihr könnt die Parallelstelle in Ruhe lesen, es ist eine himmlische Hoffnung. Es ist keine irdische Hoffnung, sondern es ist himmlisch. Es geht um die himmlischen Güter. Was heißt? Um der Hoffnung willen, die euch im Himmel aufbehalten ist. Die Bibel lehrt nichts anderes, als dass meine Hoffnung im Himmel ist. Strahl Jesus. Ich bin mit Christus verborgen in Gott, in den himmlischen Orten. Das lehrt die Bibel. Das ist meine Stellung in Christo. Und dort ist meine ganze Hoffnung. Beim Herr Jesus im Himmel, bei meinem hohen Priester, bei dieser Ewigkeit, die auf mich wartet. Die Bibel hat keine andere Hoffnung für Gläubige. Wenn Gläubige andere Hoffnung haben, sind sie schon auf dem falschen Geleise. Das ist mal ganz wichtig. Epheser 1, Vers 17. Das Pfand ist in meinem Herzen, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Vollerkenntnis seiner selbst. Erleuchte die Augen des Herzens, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei. Das Erbe ist durch Wiedergeburt in mir. Und diese Bibelstelle, die sagt praktisch, dass ich die Wiedergeburt erlangt habe, die Errettung. Das Wort bedeutet unter anderem erste Rate. Die Wiedergeburt ist praktisch der Kauf. Aber mit der Wiedergeburt sagt Gott, es wartet noch viel unendlich Schönes auf dich, das du jetzt praktisch anrechtsmäßig erhalten hast bei der Wiedergeburt. Das ist eine himmlische Hoffnung, die bekomme ich bei der Wiedergeburt, diese Gnadegüter. Da bekomme ich praktisch Pfand in mein Herz für die Ewigkeit. Und Paulus sagt auch, 1. Korinther 9, Vers 10, ich weiß nicht, wie viele enttäuschte Arbeiter im Reich Gottes in unserer Mitte sind. Aber ich kann euch etwas versichern. Der Enttäuschteste steht vor euch, das sage ich euch. Wenn ich etwas kennengelernt habe, dann den Mensch. Ist keine Frage. Ich habe auch den frommen Mensch kennengelernt. Ich habe eine große Enttäuschung im Reich Gottes erlebt, nicht in der Welt, sage ich mal ganz hart. Wenn man seine Arbeit im Reich Gottes auf dieser irdischen Hoffnung aufbaut, wenn ihr glaubt, dass ihr Anerkennung bekommt im Reich Gottes, seid ihr völlig schief gewickelt. 1. Korinther 9, Vers 10 sagt, unseretwegen steht ja geschrieben, dass wer pflügt, auf Hoffnung hin pflügen, wer drischt, auf Hoffnung hin dreschen soll, dass er des Gehofften teilhaftig werde. Ich arbeite nur wegen der himmlischen Hoffnung, sonst wäre gar nichts. Ich habe jetzt wieder einen Fall, das ist ein Freund von mir, der hat eine Gemeinde gegründet, das hat die Gemeinde praktisch, also absolut absolviert. Der Gründer der Gemeinde. Und das steht geistlich richtig, ist keine Frage. Wisst ihr, was macht der Mann? Wenn der seine ganze Hoffnung darauf gesetzt hat, dass hier die Menschen das anerkennen, das ist erledigt. Wenn aber er hat eine ganz andere Hoffnung, er hat die Hoffnung auf den Herr Jesus. Er sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Wisst ihr, was er macht? Er zieht fröhlich seine Strafe und arbeitet weiter an der anderen Ecke. Und das ist es. Wenn wir im Reich Gottes arbeiten, dann muss es klar sein, dass unsere Hoffnung, das ist die Grundlage der Arbeit im Himmel ist. Egal, was die Menschen hier machen, ob sie zuhören, ob sie Steine werfen, spielt überhaupt keine Rolle. So, unsere Hoffnung ist dort. Wenn die Menschen das nicht hören wollen, muss ich sagen, interessiert mich auch nicht. Ich sage, ich habe den Auftrag, es zu tun, ich tue es. Und was die Menschen drumherum machen, interessiert nicht. Nur so kann man arbeiten im Reich Gottes, mit dieser Hoffnung auf die Ewigkeit. Wenn man ewigkeitsorientiert ist, geht es uns kaputt. Wisst ihr, dieselbe Menschen, die euch ich habe es auch kennengelernt, also es war für mich auch eine Lektion, die euch am meisten lobhudeln, das sind die, die am schnellsten dann von hinten zustechen. Ich kenne den Prediger, der hat gesagt, ich mag es nicht, wenn man sich so arg in den Arm nimmt, hat er öffentlich gesagt. Er sagt, wenn du mich in den Arm nimmst, hast du mich so schnell am Hals. Hat er öffentlich gesagt. Ich habe festgestellt, je suffisanter es wird, je gefährlicher wird es im Reich Gottes.
Wisst ihr, es ist gut, wenn man so Erfahrungen macht. Es ist auch wichtig, dass man sie weitergibt. Geschwister, es gibt bloß einen Grund für die Arbeit. Er. In 2. Korinther 8, Vers 5 steht, sie gaben sich hin, zuerst ihm, dem Herrn, dann den Menschen. Das ist immer der entscheidende Schritt. Ich lege mir mal Jesus auf den Altar, er schickt mich irgendwo hin, dann mache ich es. Dann ist aber doch egal, was die Leute sagen, du lernst mich ja geschickt. Gefährlich wird es, wenn ich nicht gesandt bin. Dann zerbreche ich dran, was die Menschen sagen, wenn ich keine echte Berufung habe. Darum ist es so wichtig, dass man seine eigene Berufung erkennt und auslebt. Wenn man ohne Berufung etwas tut, zerbricht man an den Menschen, ist keine Frage. Die Grundlage aller Arbeit, Korinther 13, die drei Säulen, Glaube, Hoffnung, Liebe. Durch Glaube praktisch ergreife ich die Hoffnung, die die Schrift mir aufzeigt. Über die Schritte kommt man in die Hoffnung hinein. Und dann sagt 2. Korinther 1, Vers 10, Paulus, ihr müsst einfach dazu lesen, 2. Korinther 4 und 2. Korinther 6, dass man sieht, in welchem Umfeld das geschrieben wurde. Der Mann ging unterdurch. Aber absolut unterdurch. Und er schreibt, 2. Korinther 10, 1, Vers 10, er hat uns denn auch von solchem Tod errettet und rettet uns noch und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner erretten wird. So arbeiten wir im Reich Gottes. Mit einer unbändigen Hoffnung, dass nichts bremsen kann. Wenn man so Gott dient, in der vollen Erwartung, dass man diese Ewigkeit vor Augen hat und aus diesem Grund hier auf der Erde eigentlich alles riskieren kann, dann geht man nicht unter. Also ich weine immer noch darum, dass die Biografie von Hudson Taylor weg ist. Wenn ihr das einmal lest, genau das hat der Mann getan. Also ich ging jedes Risiko ein, um dieser Hoffnung willen. Und dann seht ihr, was Gott daraus macht. Die andere wurde zu Schande, aber nicht er. Das ist nämlich das Geheimnis. Wenn man Gott sich so anvertraut in dieser Hoffnung, dann bringt der Herr durch, dann greift seine Verheißungen. Und die anderen, die misstrauisch sind, die Gott nicht glauben, die geht unter. Das ist das Wichtige, dass er Gläubige in dieser Endzeit, wo es immer schlimmer wird, dass er diese Hoffnung fasst. Kolosser 1, Vers 23 sagt aber, wenn man jetzt durch Glaube, indem man in der Schrift diese Zeugnisse liest, diese Musterbeispiele, selber beginnt in seinem Herzen Glaube zu fassen, dann sagt die Schrift, Vers 23, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibet und euch nicht abbringen lasset von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Und das muss euch klar sein. Es gibt jemand, das ist Satan, der dauernd versucht, euch von dieser Hoffnung abzubringen, der dauernd euren Blick auf weltliche Dinge richten will, der dauernd euren Blick auf irdische Dinge richten will, dauernd dieses fleischliche Gezaufel von Korinther 1, 2 und 3. Das hat Satan im Auge, muss euch klar sein. Da zielt er drauf, dass er euch hier erwischt. Und darum sagt die Bibel, es muss bewahrt werden. Es wird so bewahrt, wie sie gebiert. Wenn ein Gläubiger im Lichte wandelt, seine Bibel studiert und sich im Herrn hingibt und dann den Menschen, dann beginnt die Hoffnung in seinem Herzen wirklich zu wachsen. Genau so, wie es Schrift in diesen Schritten, die wir vorher gelesen haben, ab Römer 5 und auch die Stelle davor, Römer 15. So wird letztendlich Hoffnung geboren und so bleibt Hoffnung im Herzen der Gläubigen. Und ich habe einen Vers und ich lese euch jetzt mein Lieblingskapitel. Klagelieder 3 kann Klagelieder ein Lieblingskapitel sein. Das meist vernachlässigte Buch in der Bibel. In Klagelieder 3 heißt es, ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Vers 8. Ob ich auch schreie und rufe, verstopft er doch die Ohren vor meinen Gebeten. Vers 17. Du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich des Glückes vergaß. Meine Lebenskraft ist dahin, meine Hoffnung auf den Herrn. Sei eingedenk meines Elends, meiner Verfolgung, des Wermuts und des Giftes. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Ich weiß nicht, ob in unserer Mitte Leute sind, die so empfinden. Und es ist absolut nicht unnormal, dass ein Gläubiger in so eine Haltung hineinkommt. Wenn man das jetzt verdrängt durch positives Denken, schau wieder teuflisch. Also es kann passieren, dass ein Gläubiger mal so erledigt ist, innerlich. Dass er wirklich erledigt ist. Das kann passieren. Was sagt jetzt die Bibel dazu? Schon mal ganz wichtig. Was sagt Gott dazu? Jeremia 29, Vers 11, der gleiche Autor.
Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, euch eine Zukunft und euch eine Hoffnung zu geben. Das ist schon mal ganz wichtig zu sehen. Der Wille Gottes ist, dass ich ein Mensch voll Frieden und voll Hoffnung bin. Das heißt, die Bibel sagt in 1. Johannes 5, wenn ich um etwas bitte, das im Wille Gottes ist, dann ist dieses Gebet erhört. Das heißt, wenn ich zum Vater im Himmel gehe, im Namen Jesu und aufgrund des vergossenen Blutes, der Dienst des Hohepriesters Jesus Christus in Anspruch nehme und Gott bitte um Friede und um Hoffnung, wenn ich hier im Glaube diese geistlichen Güter ergreife, so wie es die Schrift sagt, dann bin ich im Wille Gottes. Dieses Gebet lehnt Gott nie ab. Ist gar keine Frage. Das heißt, es ist der Wille Gottes, dass ich Friede und Hoffnung habe in meinem Herzen als Gläubiger. Aber nochmals, die Hoffnung, die im Himmel ist. Es ist so, ich weiß von mir, ich denke, ihr seid aus keinem anderen Stoff gemacht, mein Fleisch ist irgendwo so geartet, und das ist vom Sündenfall her, ich kann mir die tollsten geistlichen Vorsätze nehmen. Wisst ihr, wenn ihr wisst, was ich schon für Vorsätze hatte, ich das kann das machen, wie ich will, es kommt der Punkt, wo dieses Fleisch trotz allem Wissen sich verselbstständigt. Wo dieses Fleisch beginnt, Unsinn zu treiben. Wo ich manchmal sage, war ich so verblendet, dass ich solche Haltungen einnahm. Und jetzt kommt die große Gnade Gottes. Und Geschwister, verachtet es nicht, was hier die Schrift sagt, in Hosea 2, Vers 16. Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Ich will ihr von dort aus, von der Wüste, ihre Weinberge wiedergeben, ihr das Tal Achor, das Unglückstal, zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie da selbst singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend, wie an dem Tage, da sie aus Ägypten zog. Setzt die Stelle mal um, neutestamentlich, das sagt die Bibel. Der Herr führt und lockt uns in die Wüste, in die Krise, um zu unserem Herzen zu reden. Geschwister, es ist ein Drama, ich weiß es von mir. Es ist tatsächlich so, dass Gott manchmal nur zu unserem Herzen reden kann, wenn er uns in die Krise lässt. So verderbt ist da der gläubige Mensch, dass er uns manchmal in die Krise bringen muss, dass er zu unserem Herzen reden kann. Ist ein Drama, aber ist so. Und jetzt sagt die Bibel, wenn er uns hier in die Krise führt, dann nur mit einem Gedanke, weil er Gedanke des Friedens und der Hoffnung für uns hat, und zwar uns unsere Weinberge wiederzugeben. Der Weinberg ist das Arbeitsgebiet, um uns von der Berufung her zur Blüte zu bringen. Und uns das Tal Achor, dieses Tal, wo es uns schlecht geht, diese Krise, zur Tür der Hoffnung zu machen. Wenn Gott, der Vater, uns züchtigt, dann hat er einen einzigen Sinn. Er möchte, dass wir dann hier in uns geht. Und dass er uns hier die Tür der Hoffnung öffnen kann. Das heißt, er hat ein Ziel, dass wir unsere Hoffnung auf die Ewigkeit richten, dass das die Tür zu der Hoffnung ist. Und dann sagt die Bibel, mit dem Ziel, dass wir singen wie in unserer Jugend, als wir aus Ägypten zogen. Neutestamentlich heißt es einfach erste Liebe. Das heißt, er führt uns dann in die erste Liebe hinein, indem er uns eben in eine gewisse Hoffnungslosigkeit menschlich hineinführt, um unsere Krise zu schaffen, mit dem einen Gedanke, um uns nämlich die himmlische Hoffnung zu öffnen, dass man dann in erster Liebe dem Herrn wieder dient. Geschwister, es ist die Gnadehand Gottes, die uns das Schwere schickt. Er hat nur ein einziges Ziel, uns die Tür der Hoffnung zu öffnen, dass wir in erster Liebe ihm dienen. Das ist das Ziel. Wenn er das sieht, das große Ziel Gottes, und sieht daneben die Versprechungen der Verführer, dann versteht er erst, wie raffiniert es ist. Es geht genau in die andere Ecke. Hebräer 3, Vers 6. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende fest behalten. 6 Vers 11 und 12. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Fleiß bis ans Ende beweise, entsprechend der vollen Gewissheit der Hoffnung, dass ihr ja nicht träge werdet. Und da seht ihr etwas, was die Bibel sagt. In dem Moment, wie ihr Gläubiger Hoffnung fasst, da hört auch die geistliche Faulheit auf. Ich weiß es von mir. Wisst ihr, wenn ich gesagt habe, ich bin überarbeitet. Ich schaffe von mir aus 18 Stunden im Tag. Ich werde immer fleischlicher vor lauter Überbelastung. Wisst ihr, wenn das im Kopf einmal beginnt,
Dann habe ich gesagt, ach, es hat auch keinen Wert. Da habe ich gar nicht mehr mit gerechnet, dass ich morgens aufwache. Ich habe schon 7 Wecker gestellt gehabt, das war der Rekord. 7 Wecker und dann habe ich noch der Post angerufen, 01146, die Nummer weiß ich auswendig. Dann ruft dir die Post, weckt dich noch, das war dann der Höhepunkt. Ich hatte keine Hoffnung mehr, dass es besser wird. Ich habe gesagt, so werde ich dahin vegetieren, als Wrack. Ich habe gelernt, auf 2 Stühlen zu schlafen. Früher habe ich auf 3 geschlafen, ich kann inzwischen auf 2 schlafen, im Büro, auf Mittagspause. Ich kann auf 2 Stühle schlafen, das Knick einhängt auf der Lehne und der Fuß vorne. Es geht. Ja. Wisst ihr, was ich aber festgestellt habe? Ihr lacht, aber in dem Moment, wie ich geistlich praktisch im Tal Achor war, wie ich nicht mehr ein- und auswusste, wenn ich in der Falle saß und innerlich am Ende war und dann plötzlich begonnen habe zu sagen, Herr, ja, ist es vielleicht so, dass ich dir davongelaufen bin? Bin ich dir vielleicht davongelaufen, dass du nicht mehr zu mir reden konntest? Und beginn plötzlich mein Herz wieder vom Herrn auszubreiten, beginn mich ihm zu stellen. Wisst ihr, was dann passiert? Phänomenal. Dann war ich auf. Ich habe dann festgestellt, ich brauche teilweise nicht einmal einen Wecker. Ist doch brutal. Solange ich in der Hoffnungslosigkeit in der Krise drin bin, war ich nicht auf. Sobald ich ihm im Herrn zu Füßen lege und in erster Liebe ihm diene, war ich auf. Ja, woher kommt es? Ist ein Phänomen. Hier sieht man einfach, wie Gott die Krise benutzt, um mich herauszuholen aus dem Elend. Wenn ihr mal das Ganze seht, ich habe jetzt hier einen Teil ausgelassen, ist sicher richtig. Wenn ihr Klagelieder seht, wenn wir nochmals reingehen, den Klagelieder. Dem Klagelieder 3. Da passiert doch jetzt das, wenn ein Gläubiger in der Falle sitzt, das heißt, wenn er in der Krise steckt, nicht mehr weiß, was tun. Und ich habe mir das in meiner Gebetsliste oben drüber geschrieben. Das Wichtigste des Tages, dass ich, wenn ich beginne zu danken, was der Herr getan hat, dass ich das lese. Da steht Klagelieder 3, Vers 21, FF und folgende. Dieses will ich meinem Herzen vorhalten. Dankt. Wir kommen zu Kapitel 2. Und ich denke, hier ist jetzt etwas absolut Wichtiges geschehen. Wir sahen das letzte Mal, dass wir in der Apostelgeschichte 1 noch im Alten Testament sind, heilsgeschichtlich. Weil eben die Gemeinde noch nicht da war, weil der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war, weil hier praktisch diese sogenannte Taufe im Heiligen Geist noch nicht passiert ist. Und jetzt kommt die große heilsgeschichtliche Wende, das heißt der Geburtstag der Gemeinde, der Neuaufbruch, Apostelgeschichte 2,1. Und wir sind hier nicht nur an einem Wendepunkt in der Heilsgeschichte, einem ungeheuer wichtigen Kapitel, sondern auch vielleicht am gefährlichsten Kapitel in der Bibel. Über diese Bibelstellen in Apostelgeschichte 2,1 brach vielleicht die größte Verführung, die es bisher in der Kirchengeschichte gab, außer dem Katholizismus, der ja eine latente und eine langfristige Verführung darstellt. Aber in den Endzeitverführungen brach hier über diese Lehren aus Apostelgeschichte 2,1 die Pfingst und dann die charismatische Bewegung in die Gemeinde Jesu ein und hat ihre Opfer gefunden. Vielleicht gibt es kaum eine Lehre, die so verdreht wurde wie die Lehre von Pfingsten. Und darum ist es auch heute so wichtig, dass wir dieses Thema millimetergenau studieren. Es kommt sicher nicht darauf an, ob wir heute diese 4 Verse schaffen oder ob wir bloß ein Wort schaffen, das spielt keine Rolle. So entscheidend ist, dass wir es verstehen in der Tiefe. Ich sehe natürlich auch, dass es langsam geht, aber lieber langsam und dafür verstanden als schnell und kein Verständnis. Ich lese uns Apostelgeschichte 2,1-4. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde. Und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer und setzten sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab.
Das war plötzlich das Kommen des Heiligen Geistes. Jetzt ist es wichtig, dass wir die Bibel verstehen. Ich werde heute Teile aus Apostelgeschichte Teil 6 nochmals aufgreifen. Nicht, weil ich denke, dass man es nicht verstanden hat, sondern weil ich überzeugt bin, dass es wichtig ist, dass man diese zentralen Themen immer wieder sich vergegenwärtigt, bis sie in Fleisch und Blut übergehen. Wir haben, wenn wir die Bibel aufschlagen, auf der ersten Seite der Bibel etwas Erstaunliches. Sofort beim Schöpfungsbericht teilt uns die Bibel dann mit, in Vers 2, dass der Geist Gottes über den Wassern brütet. Das heißt, der Heilige Geist ist sofort da zu Beginn der Bibel. Und dann, als der Heilige Geist wirkt, dann plötzlich spricht Gott, das heißt, das Wort Gottes, der Herr Jesus, tritt in Aktion. Und hier ist interessant, hier wird der Heilige Geist noch allein dargestellt. Wenn wir dann auf die letzte Seite der Bibel gehen, Offenbarung 22, ab Vers 16, als der Jesus sich hier vorstellt, heißt es dann Vers 17, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Wen dürstet, der komme. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das heißt, am Anfang der Bibel ist der Heilige Geist allein. Und am Schluss der Bibel heißt plötzlich, der Geist und die Braut sprechen. Das heißt, es ist im Heiligen Geist dann gelungen, aus der Menschheit die Braut des Lammes, das heißt die Gemeinde Jesu Christi, hervorbrechen zu lassen. Ich weiß, dass manche denken, das ist Israel. Aber lassen wir das mal beiseite. Spielt hier keine große Rolle für unser Studium. Sondern mir ist viel wichtiger, dass jeder begreift, was es mit Pfingsten, mit dem Kommen des Heiligen Geistes auf sich hat. Mir wurde noch beigebracht, dass ich ein neues Pfingsten brauche. Darum war ich auch ein Pfingstler. Weil ich dachte, ich brauche das, was in Apostelgeschichte 2 geschieht. Und man kann, und das ist so eine Regel, in der Bibel eine Lehre nur verstehen, wenn man an die Wurzeln geht. Das heißt, wir benötigen, um eine biblische Lehre zu verstehen, in der Regel die gesamte Lehre der Bibel vom 1. Mose bis zur Offenbarung. Und aus diesem Grund möchte ich auch heute zuerst, wenn es um Pfingsten geht, hinein ins Alte Testament. Und zwar Pfingsten, das hört sich so seltsam an, ist ein ganz einfaches Wort, das heißt Pentekoste. Man meint nichts anderes als der 50. Und zwar, das ist nur eine Zählung, es war der 50. Tag. Also Pfingsten ist nichts Mystisches, nichts irgendwo Übernatürliches, sondern es war ein ganz normales jüdisches Fest und zwar der 50. Tag. Wenn wir die Bibel aufschlagen, im 4. Mose 28, Vers 26, da haben wir fast perfekt schon alles, was Pfingsten darstellt. Hier, von dem ist abgeleitet. Und am Tage der Erstlinge, wenn ihr dem Herrn das neue Speisopfer an eurem Wochenfeste darbringt, sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten, sondern ihr sollt dem Herrn zum Brandopfer lieblichen Geruchs darbringen. Und dann kommt noch das Zentrum am Schluss, Vers 30, da geht 29, 30. Es geht um Sühnung, die für die Menschen erwirkt wird. Und hier in dieser Stelle, da beschreibt die Bibel das, was im Neuen Testament Pfingsten heißt, als das Fest der Wochen. Das war das jüdische Wochenfest. Und zwar, was jetzt interessant ist, dieser Ausdruck wird aufgegriffen für das Pfingstfest und war auch von der Zählung her nach dem Passafest dieses nächstfolgende Fest, nämlich das Fest der Wochen. Und hier ist was ganz Wichtiges bei dieser Sache, und zwar da heißt es, es ist der Tag der Erstlinge. Das heißt, Pfingsten bedeutet etwas Neues. Da bricht etwas Neues auf, was vorher nicht da war. Erstlingschaft. Das heißt im Griechischen Aparchä und meint ein Anbruch. Ich schaffe auf der Bank, da weiß man, was das bedeutet. Es bedeutet die erste Rate. Der Anfang von etwas, das fortgesetzt wird. Und hier sagt die Bibel, dieses Pfingstfest oder dieses Wochenfest, das ist der Beginn der Erstlinge. Hier geschieht geistlich, hier geschieht heilsgeschichtlich etwas völlig Neues. Und jetzt geht die Bibel hier in sogenannter Allegorie, in einem Schattenbild hinein und deutet hier im Text bereits an, was dann zu Pfingsten wirklich geschah. Es heißt hier, dass dem Herrn ein neues Speisopfer dargebracht wird. Das heißt, es ist hier etwas Neues geschehen, ein neues Opfer. Dann sagt die Bibel, es wird eine heilige Versammlung geschehen. Ein Schattenbild, ein Hinweis auf die Gemeinde Jesu Christi, die dort erst entsteht am Pfingstfest. Und es heißt weiter, dass keine Werktagsarbeit mehr vollrichtet wird. 6 Tage sollst du arbeiten. 6 ist die Zahl des Menschen. Das heißt, die Werke sind beendigt, so wie es im Hebräerbrief steht. Das große Werk am Kreuz vor Golgatha ist geschehen. Der Mensch braucht nicht mehr mit seinen Werken irgendetwas tun, sondern Gott hat es getan. Also wir haben hier von der Prophetie her ein Zentrum, das ausgerichtet ist auf das vollkommene Opfer. Es ist der Tag der Erstlinge, wo das Neue geschieht. Es wird ein neues Speisopfer dargebracht. Es geschieht eine heilige Versammlung, die Gemeinde Jesu Christi, und es wird keine Werktagsarbeit verrichtet. Das heißt, die Werke sind beendigt. Das Opfer Jesu ist allgenugsam und reicht für alle Ewigkeit aus, dass der Mensch aus sich heraus keine Werke mehr tun braucht, sondern aus diesem Opfer heraus gibt Gott dann das Neue, die neuen Werke, die vom Opfer her kommen. Aber der Mensch selber ist nicht mehr gefordert, Werktagsarbeit zu tun, das heißt, etwas zu bringen. Und dann sagt die Bibel, dass dann das Brandopfer geschieht. Brandopfer ist immer Bild auf Hingabe. Hat im Alten Testament oft den Symbolcharakter der Hingabe Jesu, aber auch den Hingabecharakter der Gemeinde. Es heißt, die Bibel sagt hier, das Fest der Wochen war ein Fest, an dem etwas Neues geschieht, ein neues Speisopfer. Eine heilige Versammlung, die Arbeit, die Werke hören auf und das Brandopfer, die Hingabe geschieht. Ich möchte, bevor man hier in die Einzelheiten geht, noch, oder doch, gehen wir sofort in die Einzelheiten. Hebräer 10, Vers 10. Das neue Opfer. In diesem Willen sind wir geheiligt durch die Aufopferung des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal. Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollendet. Das heißt, hier geschieht dieses vollkommene Opfer Jesu, hier kommt das neue Opfer, dieses Opfer, das Gott sich selber herausgesucht hat. Speisopfer war teilweise mit Mehl, unvermischt, dieses reine Lamm, der Herr Jesus, der keine Sünde hatte, der ohne Sünde war, lässt sich für die Sünde der Menschheit zur Sünde machen und vergießt sein kostbares und teures Blut. Hier am Fest der Wochen wird das neue Speisopfer wirksam. Hier passiert's. Dann 1. Korinther 12, Vers 13. Diese wichtige Stelle. Wir wurden alle, das heißt jeder Gläubige, in einem Geist hinein in einen Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Wir wurden alle mit einem Geist getränkt. Das heißt, hier geschieht die neue Versammlung. In dem Moment, wie Pfingsten geschieht, wie das Fest der Wochen neutestamentlich anbricht, das Pfingstfest, bricht diese heilige Versammlung hervor. Das ist ganz wichtig zu wissen, heilsgeschichtlich. Die Gemeinde Jesu, dieses Geheimnis, dass Gott sich eine Heilskörperschaft herausbildet aus Juden und aus Heiden, es war ein Geheimnis. Und das bricht an Pfingsten hervor.